Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nach längerer Zeit haben Sie wieder kurz geschlossen Essen und Köln. Guten Abend nach Essen, lieber Herr Timmer, grüß Sie.
Ja, hey.
Hey.
Viele Grüße.
Hey, du.
Grüße aus dem Pott.
Pott. Der fröhliche Pott meldet sich. Ja, es ist dunkel, es ist kalt. Und wir haben Zeit gefunden, uns ans vors Mikrofon zu setzen, was leider Gottes dies ja nicht so oft wie sonst passiert ist, aber Mai, Lebensumstände sind manchmal so. Und da kann man jetzt auch nicht klagen. Uns geht's vielleicht
dafür,
gut.
Dafür mit einem Potpourri guter Laune.
Ja, gute Laune ist immer groß geschrieben. Also Laune, nicht gut. Gut ist sehr klein. Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, was ist so in den letzten, ich guck mal gerade, was in den letzten Jahren, wollte ich schon fast sagen, passiert ist. Ich guck mal, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich habe in Erinnerung, war es schon August? Aber der August war ja auch eben erst, also gefühlt.
Also genau, August muss das gewesen sein.
Eieieiei, da war ja die Vuelta noch. Ich gucke jetzt, warte mal. Mann. Da haben wir uns echt Zeit gelassen. Ich habe gestern noch für eine Art Interview Sachen beantwortet. Und wie war der Sommer 23, haben wir da als Thema gehabt? Naja, wie war denn der Herbst 23? Ja, vielleicht machen wir das als Überschrift. Wie war der Herbst 23? Wie war dein Herbst?
Nass.
Nass?
Es regnet ja, die, gefühlt regnet es die ganze Zeit.
Aber es war ja lange schön.
Es war lange, ja, stimmt.
Es war nicht alles schlecht im Herbst.
Nee, das stimmt. Also es ist eigentlich Quatsch, sich da was Gott viel zu beschweren. Es war auch lange schön, ja. Aber dieses Nasse mit dem Laub auf den Radwegen, das geht mir schon ziemlich auf den Keks. Vor allen Dingen, hier wird ja auch nichts weggemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Köln ist, aber bei uns ist da so eine matschige Pampe auf den Radwegen und dauernd liegen da irgendwelche E-Bike-Fahrer neben den Radweg und haben sich lang gemacht. Meistens älteren Jahrgangs.
Echt?
Und ja, naja, schon mehrmals gesehen. Aber mich wundert auch, dass man da die Stadt nicht zu verpflichten kann, dass die mal diesen Mist da wegmachen. Aber naja, gut, ganz großer Eimer jetzt, den man da aufmacht.
Ja, zumindest das. Und ich meine so anders, nee, nicht andersrum, aber so, wie soll man sagen, dass man die Stadt nicht irgendwie dazu, also so im Nachgang, ne? Also wegen Beseitigung vom Laub irgendwie so, also ich will nicht sagen verklagen, also ich bin jetzt irgendwie so gar nicht der Klagetyp, aber da hat die Stadt da nicht eine Verpflichtung auch zu irgendwie?
Ist das nicht auch so bei Schlaglöchern auf einer Straße, wenn da irgendwie ein Unfall gebaut wird?
Ja, also kein Plan, vielleicht weiß da jemand mehr drüber oder hat schon mal die Stadt verklagt oder das Land oder Bundesland oder weiß der Geier was. Also ganz, ja, also nee, ich krieg's gar nicht so mit. Liegt aber auch daran, dass mein Weg zur Arbeit sehr kurz ist, erfreulicherweise. Und da ist gar nicht so viel. Also da ist gar nicht so viel los. Und mich macht da ehrlich gesagt mehr, also mich macht das Wetter im Sinne von die Dunkelheit echt fertig.
Echt?
Ich kann das so gar nicht hab.
Finde ich jetzt gar nicht schlimm.
Doch, also ganz grässlich. Ich weiß auch nicht, wenn du morgen schon losfährst zur Arbeit und es ist dunkel und fährst abends wieder nach Hause und es ist immer noch dunkel oder schon wieder dunkel.
Ja, okay, das zieht schon das Gemüt so ein bisschen runter, ne?
Ja. Ich merke das zusehends im Alter, dass mich das wirklich nicht wirklich glücklich macht. Aber was soll's.
Was dagegen hilft?
Auswandern.
Entweder das oder du musst einfach noch früher anfangen, also falls das möglich ist. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so um 6.30 Uhr anfängst mit Arbeiten, so wie ich das momentan immer versuche, dann bist du auch schon gegen 15 irgendwas fertig und dann ist es noch hell.
Ja, stimmt, aber das geht bei uns leider nicht. Also,
ja, okay.
Naja, egal. Also wir wollen nicht klagen, uns geht es ja gar nicht gut. Das sind ja wirklich hier so absolute Wohlstandsverwahrlosungsprobleme, die man da hat. Es geht vielen schlechter. Das muss man einfach mal sagen. Und dementsprechend wollen wir jetzt noch ein bisschen noch, wie war der Herbst? Das klingt vielleicht als Überschrift im ersten Mal komisch, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, das so als Überschrift zu nehmen. Was wir noch gemacht haben oder was wir von den vielen Sachen, die wir gemacht haben, erzählenswert finden. Fangen wir doch mal mit der großen Belustigung von Markus. Grüße von Markus, er kann heute nicht an. Es trug sich zu, dass du einst ein Rad abholtest, vor langer, langer Zeit. In Berlin.
Ja, stimmt.
Ja.
Boah, wann war denn das? Ich muss erst mal gucken hier.
Lange her. Aber es war lustig.
Der Komoot-Link funktioniert noch oder ist der schon tot? Nee, der geht noch. Das war am 29. August.
Boah, passt doch dann. Ich bin jetzt hier in deinem, Dezember, September.
Ach nee, das stimmt gar nicht. Sorry, das ist die geplante Strecke, nicht die gefahrene.
Da fängst du an. Während du suchst, erzähle ich vielleicht mal, dass ich zutrug, dass der Herr Timmer ein Fahrrad in Berlin abholte und wir uns die ganze Zeit schon darüber kaputt gelacht haben, dass da wirklich nichts klappen wird. Und naja, wenn ich sage, wir sollten Recht behalten, wundert sich wahrscheinlich niemand. Und so war es dann auch. Also, wenn ich mich recht entsinne, bist du Freitag recht früh losgefahren.
Also es war ein Samstag.
Oder ein Samstag.
Bin ich in Berlin gestartet.
Mhm. Ja, aber da war doch noch was mit der Anreise irgendwas auch, oder?
Die Anreise per Zug verlief eigentlich recht glatt. Oder habe ich euch davon irgendwas erzählt? Irgendeine Anekdote?
Ja, irgendwas. Aber also dann lassen wir das mal aus. Wir hatten eigentlich sogar vor, mit verteilten Rollen den Dialog bei uns wiederzugeben. Das haben wir dann doch noch gestrichen. weil der Herr Markus heute nicht kann. Aber du bist dann du hattest irgendwie den Plan, wenn ich das richtig entsinne, dass du Samstag recht früh losfahren wolltest, weil du Sonntag in Essen dann ankommen wolltest.
Ja, okay, ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Also der Zeitplan hat sich halt immer weiter verschoben. Also
vielleicht mal
ein bisschen weiter vorne angefangen. Ich habe mir ein Rad zusammenbauen lassen bei Cicli Bonanno in Berlin, so ein Rahmenbauer. Und eigentlich sollten die nur den Rahmen schweißen, aber jetzt letztendlich haben die das ganze Rad zusammengebaut. Weil
ja, ist schon mal alles da.
Ja, ich habe alle Teile dann irgendwann dahin geschickt und dann haben die das alles zusammengeschraubt. Da gab es dann noch ein paar Probleme, weil auf einmal der rechte Bremshebel nicht mehr wollte. Also der ließ sich nicht mehr dazu bewegen zu bremsen. Also irgendwas stimmte da mit der Hydraulik nicht und da musste noch ein neuer Bremshebel bestellt werden. Ziemlich kurzfristig, aber okay, das... Ja, ja, und die Lampe, stimmt, fällt mir jetzt gerade auch noch ein. Ich habe ja nur so eine Supernova M99 Dynamo für Dynamo Pro, also mit Fernlicht, und die ging auf einmal auch nicht mehr. Aber war ein Garantiefall, aber gut, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann erstmal kein Licht für diese Rückfahrt und dann habe ich mir da noch spontan in so ein Radgeschäft irgendeinen Scheinwerfer für vorne gekauft. Ja, und dann wollte ich, genau, ich wollte eigentlich recht so mittags losfahren oder nachmittags am Freitag. Ich bin halt freitags, es war übrigens der 15.09., da bin ich freitags um 9 Uhr, war ich dann in Berlin per Zug und dann war es aber so, dass halt noch montiert wurde nachmittags und ich das Rad erst gegen 19 Uhr abholen konnte.
Fühlt sich gut an. Du wolltest, glaube ich, relativ früh ins Bett, damit du irgendwie nachts um 1 oder 2, jetzt kriege ich es wieder ein bisschen besser zusammen, losfahren kannst, ne?
Ja, genau. Und dann
vor allem verschiebt sich mein Zeitplan immer weiter nach hinten, wollte eigentlich 18 Uhr ins Bett, damit ich um 0 Uhr losfahren kann. Ich zitiere.
Ja, ja, genau.
Ich habe nämlich den Dialog mittlerweile so weit zurückverfolgt.
Ja, ja, und dann, wie gesagt, 19 Uhr ist das Rad abholen, dann wurde da noch ein bisschen begutachtet und Fotos gemacht und dann musste ich ja auch wieder erstmal zu meinem Zimmerchen da zurückfahren. Dann war es irgendwie 21 Uhr, als ich da war, und dann noch essen. Und ich hatte ja mein ganzes Gedöns mit. Also ich hatte ja auch normale Straßenkleidung dabei. Ich habe also meine ganzen Fahrradklamotten natürlich angezogen. Also nur nicht da sofort, aber bereitgelegt. Aber meine ganzen Straßenkleidung, die im Paket und dann Packstation, damit der ganze Kram wieder nach Hause kommt. Und das hat auch nochmal alles, ja, ja, und diese ganzen Klamotten da war aufteilen, reinpacken und Fahrrad vorbereiten, Taschen dran machen und so weiter und vorher den Rahmen abkleben mit so Rahmenschutzaufklebern, damit nicht direkt bei der ersten Fahrt da, vor allen Dingen bei der ersten langen Fahrt, der Rahmen da irgendwelchen Schaden nimmt. Ja, auf jeden Fall war ich dann irgendwann so gegen 11, 11:30 abends, war ich dann so weit, dass ich sagen konnte, so jetzt ist es fahrbereit, jetzt fehlt eigentlich nur noch Schlaf.
Zwischendurch hatten wir auch so Gags schon vorbereitet wie, hast du auch Bargeld dabei? So eine gesperrte Kreditkarte wäre doch jetzt noch was Feines. Und nochmal einen Döner reinziehen.
Ja, das habe ich übrigens gemacht, noch kurz vorher, so einen richtig fettigen Döner, aber es war auch...
Total. Hast du dein Fahrbahnticket, Deutschlandticket hast du gelöst? Ist es auf dem Telefon oder ne? Ladebuchse versagt, alles? Also naja, wir waren schon frohen Mutes.
Es kann ja wirklich alles schief gehen. Aber nee, okay, das hat alles dann soweit gepasst, außer das mit dem Döner. Das hat mir wahrscheinlich auch den Schlaf geraubt, weil die paar Stunden, die ich dann geschlafen habe, die waren echt für ein Popo. So bis 3 Uhr habe ich dann gepennt und dann bin ich losgefahren. Also ich gucke gerade bei Strava, 3.30 Uhr bin ich losgefahren. Und Mann. Ja, von Berlin nach Essen hatte ich eine Strecke geplant mit 580 Kilometer. Und ja, 19 Stunden hatte ich hier anbedacht und ja.
Man muss dazu sagen, Markus saß bei sich zu Hause, ich in Holland auf dem Campingplatz, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter da niederlegen möchte, und konnten uns mächtig amüsieren darüber. Also du hast einen halben Campingplatz unterhalten und halb Norwegen. Das war schon schön. Okay.
Ach so, weil ich meine Position per Garmin da geteilt habe. Mhm. Oder? Ja, okay. Ja. Nee, aber ja, ich war auch ganz im Osten von Berlin, in Biesdorf, nennt sich der Stadtteil. Und von da aus, also ich musste erstmal komplett einmal durch Berlin durch und war aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen ist ja kein Verkehr um diese Uhrzeit. Und also vor allen Dingen auf den großen Hauptstraßen, die Radwege, die sind echt super. Also da ist wirklich so eine ganze Autospur jetzt für den Radverkehr gewidmet. Ja gut, das macht ja wahrscheinlich der aktuelle Senat alles wieder rückgängig jetzt demnächst.
Ja.
Aber ja gut, da bin ich ziemlich gut durchgekommen und dann irgendwann, ja so nach 30, 40 Kilometern war ich dann auch aus Berlin raus und dann so auf dem flachen Land.
Da rollt es dann
schon. Ja, es war auch relativ flach dann, so an Tangermünde vorbei sehe ich gerade bei der Strecke und dann wurde es auch irgendwann hell. Und durch Wolfsburg bin ich gefahren. Boah, das war eine Katastrophe, ey.
Wolfs, du schriebst noch die ganze Zeit in der Sonne. Kein Schatten. Ich hasse Wolfsburg.
Ja, Wolfsburg war echt.
Dann habe ich darauf geantwortet, noch Autostadt Wolfsburg. Merkst du was?
Ja, ja, ehrlich. Also, es war total Käse. Hätte man großräumig umfahren sollen. Naja, war halt der kürzeste Weg.
Beim nächsten Mal.
Ja, ja, und ja, genau. Es viel Sonne, war sehr warm. Also immer so 34 Grad. Wenn ich mich recht erinnere, oder was sagt hier Strava zur Temperatur? Oh, 21 Grad. Ja gut,
naja, okay,
das liegt wahrscheinlich daran, wegen morgens war es natürlich viel kühler. ja, und da, also ich musste unheimlich viel trinken, was ich nicht gemacht habe. Und dann irgendwann war ich so südlich von Hannover. Das war dann ungefähr so die halbe Strecke. Und da habe ich dann den Marc getroffen. Das ist so ein Hörer von uns. Und der hat mich dann noch so ein bisschen da begleitet. Mhm. Ja, und dann nach wie viel Kilometer bin ich gefahren? Also ich bin nicht zu Ende gefahren.
Nach 3,36.
Genau, nach 3,36 hatte ich dann keine Lust mehr. Ich war total dehydriert und es wurde dann auch dunkel. Und ja, wenn du irgendwie keine Kraft mehr hast, dann weißt du, jetzt kommt doch mal dunkle Nacht. Obwohl dunkel fahren, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber es sind halt auch noch fast 250 Kilometer. Mhm. Da hatte ich jetzt auch keinen Bock mehr und dann, naja, bin ich halt in den Zug gesprungen.
Ja, ja, also du bist fast 340 Kilometer gefahren, also muss man ja auch erstmal machen. Und unter den Bedingungen, mit dem wenig Schlaf vorher, finde ich das absolut respektabel. Also und also nicht jeder Plan kann klappen und trotzdem jeder, der sagt, naja, hättest du mal ein bisschen gebissen oder sonst was irgendwie, der muss auch erst, der soll erstmal 340 Kilometer fahren nach 4 Stunden Schlaf. Also klar,
es ist jetzt wieder das Ding, ich hätte jetzt da erstmal eine längere Pause machen können, vielleicht so eine Stunde, mich irgendwo hinsetzen, erstmal ganze Flüssigkeit nachführen, die mir da fehlte. Und dann hätte ich weiterfahren können. Also hätte ich garantiert machen können, aber es war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich eine ganz angenehme Fahrt und da fing es dann auch wieder so an, dass mir der Hintern weh tat auf den Maßrahmen, den ich da jetzt habe. Also irgendwie, ja, ist noch nicht so optimal eingestellt gewesen zu dem Zeitpunkt. War ja jetzt auch die Jungfernfahrt, ne? Also von daher.
Sieht für mich ein bisschen aus, als wäre der Sattel so ein bisschen, nee, ja, das täuscht, glaube ich, weil die Perspektive von dem Bild, was ich da sehe, bei Strava ein bisschen verfälscht. Ich glaube, das sieht, Vorderrad ist ein bisschen höher als das Hinterrad, das sieht so.
Ja.
Das kann man, glaube ich, nicht beurteilen aufgrund dieses Bildes.
Eigentlich ist der Sattel noch höher als jetzt hier auf dem Foto.
Nee, ich meinte gar nicht die Höhe. Das finde ich, kann man ja so eh kaum beurteilen, wenn da nicht der Mensch neben steht, sondern eher die Neigung. Mhm. Ich dachte im ersten Moment, der wird ein bisschen sehr, also der wird noch nicht mal ganz horizontal sein, sondern vorne ein bisschen hoch. Aber das täuscht, glaube ich. Ja, deswegen ziehe ich das zurück. 340 Kilometer gefahren, habe ich noch nicht geschafft. Also deswegen Hut ab und wie gesagt, ne?
Ja. Da fällt mir gerade auch noch ein, wo ich das Foto sehe von dem Rad. Das sieht man leider nur so ganz eben auf dem Rad. Ich habe vorne einen Auflieger montiert. Aber das ist so ein Teil von Amazon für 60 Euro. Vollcarbon-Auflieger. Mhm. der halt sehr tief liegt. Also da ist nichts mit Spacer, dass der Auflieger ein bisschen höher kommt.
Nee, das man sieht es, wenn man es weiß, kann man es erkennen.
Ja.
Also das da. Und,
der Auflieger eigentlich ganz bequem. Okay, klar, der hätte ein bisschen höher gemusst, aber das Hauptproblem war, dass die Verbindung zum Lenker nicht fest, also der saß nicht fest. Der hat sich immer gelockert, da konnte man noch so feste anziehen und ich konnte den halt nicht richtig nutzen. Das war auch irgendwie blöd.
Ich bin ja bei meinen 60 mm Spacer, ich überlege noch, ob ich mir noch die 70 mm mal kaufe. Jemand, der da sagt, je höher, also je bequemer, umso besser. Und da
ja, ich habe auch 50, habe ich, glaube ich.
Naja, da jetzt nicht.
Ja, ich habe ja noch so einen anderen. Den hätte ich mal mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht klüger gewesen als so ein Teil.
Mei. Man, wissen ja, das Gute ist ja, du bist noch jung, du lernst noch dazu. Weiß nicht mehr, wie viel oder wie viel das vorher kaputt gehen muss, aber
Ja, wir hoffen das Beste.
Ja, wir wollen, ne? Der stets bemüht. Nein, aber, also wie gesagt, ne, auf ein neues Rad sich setzen und damit 340 Kilometer fahren, das ist ja nun mal auch eine Ecke. Meine Frage noch, wann warst du denn zu Hause dann am Sonntag? Also oder am Samstagabend, oder?
Also ich bin ja bis nach Springe gefahren und mein Bruder, der wohnt in der Nähe von Paderborn, ich bin also mit dem Zug nach Paderborn gefahren und habe dann bei ihm genächtigt. Und okay. Ja, also war ich jetzt nicht so spät zu Hause. Also okay. Was heißt zu Hause bei ihm?
Ja. Okay. Ja, das stimmt. Ich erinnere, dass dein Bruder da in der Gegend wohnt. Ja, aber immerhin. Ja. Und du bist für deine Verhältnisse, naja, okay, 2,5 Stunden oder 2,25 Stunden Pause gemacht. Das ist jetzt nicht so viel, ne, bei 13 Kilometern. Also auch bei dir so die Tendenz brutto-netto relativ nah beieinander.
Ja, und vielleicht noch so eine Besonderheit an dem Rad. Es ist jetzt quasi wie ein Rennrad, nur dass bis 35 mm Reifen montiert werden können. Und die hatte ich jetzt auch drauf von Conti, irgendwelche Conti Ult Speed Contact. Ach, ich weiß jetzt nicht genau das Modell. Auf jeden Fall super geile Reifen, auch tubeless montiert. Mhm. Und das war echt mega angenehm. Also da waren so einige Schlaglöcher dabei, da ist das Rad einfach so drüber gerollt. Und ich weiß genau, wenn ich da jetzt die Standard 28er mit irgendwie so 6,5 bar oder 7, dann hätte ich da einen guten Sprung gemacht und mit denen, das war überhaupt gar kein Problem. Also dafür ist das echt super.
GP Urban, kann das sein?
Ja, man sieht es ein bisschen auf dem Foto, ne?
Ja, aber nicht so, dass ich ja, also 35 passt rein.
Ja, 35 passt rein.
Genau. Was sind das für Laufräder? Da habe ich noch gar nicht.
Das sind von Lightwolf aus Dresden. Das ist so ein Laufradbauer. Die haben mir den aufgebaut. Mit vorne ein Sun-Nabendynamo. Und diese Felgen, das sind. Oh, boah. Tja, kann ich jetzt nicht sagen.
Ist nicht.
Ist jetzt kein DT Swiss oder so, sondern die waren eine ganze Ecke günstiger, aber völlig okay.
Formula? Was denn?
Nee, die heißen irgendwie anders.
Ist ja egal. Wen es interessiert, der soll runter kommentieren und fragen, dann werden wir es nachreichen.
Ja.
Aber schön. Also Rad gefällt mir auch. Also mit der Lackierung sieht in Natura, beziehungsweise hier auf dem Bild, genauso schön aus, wie man es erwartet hat. Rundes Ding. Bist du seitdem, wahrscheinlich nicht die letzten Kilometer, die du mitgefahren bist.
Ach, Duke-Felgen waren das von Duke. Duke Baccara. Naja. Ja, seitdem, ja, ich bin dann noch einmal mit dem Rad gefahren und seitdem noch nicht wieder. Also, das ist jetzt zweimal.
Nö, das hat sich ja dann gelohnt.
Ja, ich.
Naja, das Wetter ist jetzt auch schlecht.
Ich fahre halt meistens zur Arbeit und dann am Wochenende meistens Gravel eher.
Naja, aber man muss ein Rennrad im Stall haben. Auch das hoffe ich, wird sich bei mir auch bald wieder ändern.
Für den Sommer, bei schönem Wetter ist das ideal.
Ja, sieht doch gut aus. Also, schönes Ding, schöne Fahrt. Sehr großen Unterhaltungswert. Bitte gerne wiederholen. Vielen Dank. Ich habe schon überlegt, ob wir beim nächsten Mal, wenn sowas bei dir oder bei mir oder bei wem auch immer ansteht, ob wir mal so ein, ich weiß nicht, ob das geht, also wie man das machen will, also ob das so ein wie heißt es hier, da bin ich bei irgendwo anders mal reingegangen, so ein WhatsApp-Broadcast, weißt du, wo nur einer, ob man auch zu dritt dann reinschreiben kann und wer jetzt interessiert, wer sich davon belustigen lassen will, soll sich belustigen.
Oder so. Also eine Gruppe.
Ja, irgendwie. Ja, wie so eine Gruppe, aber wo nicht jeder reinschreiben kann. Aber
warum? Das gab es ja kurz bevor Elon Musk hier Twitter übernommen hat. Da wurde ja so eine Funktion eingeführt bei Twitter. Ja, dass man quasi so eine lokale Timeline hat, wo nur bestimmte User teilnehmen konnten. Und sowas fällt mir da gerade ein. Das wäre natürlich ideal. Aber das gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr.
Ja. Müssen wir mal überlegen. Also egal, ob das jetzt du oder ich oder wer, wenn jemand sowas fährt, ob wir das dann einfach mal machen. Einfach Spaß. Also ob du jetzt das in unsere Gruppe schreibst oder woanders rein, da können ja noch mehr Leute drüber lachen, ne? Ja, ich würde sagen, dann berichte ich direkt auch, dann haben wir das durch von meiner Tour. Denn ich habe es hier schon mehrfach erwähnt oder habe immer wieder gesagt, möchte ich mal machen. Und habe es immer wieder vor mir hergeschoben, will ich nicht sagen. Es ergab sich einfach nicht eine vernünftige Gelegenheit. Und sag mal, was ist eigentlich mit dem BMC? Das BMC hast du aber auch noch, ne? Das nutzt du jetzt als Gravelbike?
Ja, nee, das ist mein zweites Rennrad.
Ah ja, okay. Nee, dann ist ja gut.
Das ist ja eigentlich hier so ein Jobrad. Und
Nee, ich wollte nur im Bilde bleiben, also dass ich nicht den Überblick verliere.
Das habe ich für die Brevets, die ich in der ersten Jahreshälfte gefahren bin, dafür habe ich das benutzt.
Okay, ich wollte es nur im Hinterkopf haben. Meine Tour war dann an der Stelle München-Köln. Hatte ich ja immer schon mal gesagt, da war immer schon so ein Traum von mir und irgendwie ergab sich das dann jetzt kurzfristig, so relativ kurzfristig. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal darüber erzählt, ne, dass ich das machen möchte und es hat eigentlich fast alles wunderbar geklappt. Also die Zugfahrt, ich bin irgendwie morgens, ich weiß gar nicht mehr, um 5:30 irgendwie so um 5 rum in den Zug gestiegen, habe auch relativ kurzfristig noch ein Bahnticket bekommen. Das hatte ich ja vorher alles so ein bisschen verpeilt, weil man braucht fürs Fahrrad ja auch noch ein Ticket und das wusste ich alles nicht so genau und dann aber alles geklappt. Ja, bin nach München gefahren, war gerade Oktoberfestzeit, bin ich bei der Wiesn kurz nicht reingefahren, sondern dran vorbei zu Verwandtschaft in München. Hab mich umgezogen, konnte da also was du gemacht hast per Post, konnte ich dann meine Klamotten da lassen, weil am gleichen Tag abends noch meine Frau da auch hingefahren ist und die hat die Sachen mit zurückgebracht.
Ah, okay.
Und ja, ich wollte eigentlich mit ihr zusammen im Zug fahren, aber das wäre so kurzfristig extrem teuer geworden. Also wirklich, wirklich teuer und deswegen bin ich dann lieber morgens sehr früh gefahren. Was den Vorteil hatte, ich konnte dann an dem Freitagmittag, also wirklich so 12:30 irgendwann, bin ich losgefahren, habe dann noch ebenso einen Hörer getroffen in München direkt. Der hat mich noch, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 70, 100, irgendwas, sehr nette Kilometer begleitet. Also ich hatte noch eine nette Begleitung aus München raus, was immer sehr schön. Also wir haben dann auch meinen Track so ein bisschen verlassen. Weil er meinte, ja, ne, wenn du möchtest, können wir so fahren, aber ich wüsste jetzt eigentlich bis zu einem Punkt hier und dort da irgendwie eine schönere Strecke. Sollen wir nicht die fahren? Ich so, klar, können wir machen. Solange ich irgendwann wieder auf den Kurs komme, den ich brauche, ist mir das Jacke wie Hose. Haben wir dann gemacht. Und ja, ich bin am ersten Tag ich habe hin und her geschwankt zwischen zwei Varianten. Einmal der Variante, ich starte in München, übernachte einmal und komme am nächsten Tag in Köln abends an. Oder ich starte quasi Freitagmittag, also Freitag nur den halben Tag und habe dann eine Übernachtung und fahre den nächsten Tag komplett, habe noch eine Übernachtung und komme dann in Köln wieder an. Ihr habt mir dazu geraten, dass ich lieber die sichere, vor allen Dingen, weil ich nicht so lange Strecken bisher gefahren bin, lieber die sichere Variante fahren soll, also mit zwei Übernachtungen und im Nachhinein möchte ich ganz, 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 ganz großen Dank aussprechen, weil das war, glaube ich, auch wirklich eine gute Entscheidung. Ich hätte es vielleicht geschafft, aber so bin ich wirklich relativ entspannt erstmal durchgekommen und Ja, war genau richtig. Also danke euch für den Input damals. Das war die richtige Entscheidung.
Cool.
Ja, hab dann, also am ersten Tag 170. Ich hab dann auch, bin dann nicht den direkten Weg gefahren, weil ich dachte dann, okay, wenn ich dann jetzt schon mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann kann ich auch ein bisschen länger fahren. Bin am ersten Tag von München nach Ulm gefahren. Alles super geklappt. Also, ne, wie gesagt, anfangs noch eine sehr nette Begleitung und dann den Rest alleine. Was ich wirklich, wenn man wie ich nicht so auf Zelten steht oder in irgendwelchen Hauseingängen zu übernachten oder in Bank-Dingern, das Motel One war für mich perfekt. Also die haben überhaupt keine Fragen gestellt. Ich bin da abends hin, hatte vorreserviert. Man hätte jetzt bis 18 Uhr auch noch die Reservierung stoppen können. Also hier, wie heißt das, annullieren. Ne, ich bin da rein, habe gesagt, guten Tag, Zimmer reserviert. Hier könnte ich bitte, ja, wo soll ich ihr Fahrrad? Nee, nehme ich mit aufs Zimmer. Ja, alles klar, tschüss. Das war, glaube ich, der einzige Kontakt zu denen. Und so will man es ja eigentlich dann auch haben. Und ich finde es, ne, und man mag es von so Hotelketten, die haben natürlich überhaupt keinen Charme. Aber da ist wenigstens alles irgendwie so durchstrukturiert, dass es da funktioniert und da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und das war sowohl in Ulm als auch dann später genau die perfekte Sache für mich. Ne, also konnte ich da ankommen. Ich hatte mir schon so hier so, wie heißt das? Recovery-Shake-Pulver und für die Getränke am nächsten Tag alles so breit vorher abgemischt, ne? Also so in so kleine Tütchen gepackt. Das Badezimmer sah aus, als wäre wirklich eine Konstantin-Wecker-Falco-Party da stattgefunden. Also heißt Pulverchen und so. Die arme Reinigungskraft am nächsten Tag.
Ach, du hast dir, wie viele Portionen hast du denn gemacht?
Ich hatte ja von dem Le Melo, hatte ich noch so ganz viele kleine.
Ach, die fertig?
Ja,
die
schon fertig. Die waren perfekt dafür, ne? Weil ich konnte die wirklich einfach, ich habe, weiß gar nicht, 20 Stück oder so davon verteilt, habe immer nur geguckt, dass ich nicht den Fehler wie du mache und mir das ganze Koffein an einem Tag reinzupfeifen. Und das Recovery Shake hatte ich, glaube ich, 2x50 Gramm irgendwie. Als ich angekommen bin auf dem Zimmer, habe ich das direkt als erstes mir reingepfiffen und dann geduscht und dann nochmal um die Ecke was trinken. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe sowohl am ersten Abend als auch am zweiten Abend nicht mehr richtig gegessen, weil ich nichts reingekriegt habe. Ich war irgendwie, weiß nicht, so eine ungesunde Mischung aus Aufregung und wollte nicht nirgendwo mehr hingehen. Und alles, das war ein bisschen dumm, aber ja, hätte auch nichts mehr reingekriegt, muss man sagen. Ich kann nach so langen Anstrengungen nicht fahren. Bin dann am nächsten Morgen von Ulm gestartet, auch wieder recht früh, weil was soll ich da noch rumhängen? Ich weiß nicht, wo sehe ich denn hier bei? Genau, 5.46 Uhr bin ich losgefahren.
Okay, ja.
Und ja, dann habe ich erstmal kurz einen Fehler gemacht und habe mich selber fast umgebracht, dass ich auf einmal mich auf einer irgendwie so einer, also ich fuhr auf so einer, bin aus Ulm raus, es war noch relativ dunkel und bin dann auf so eine Straße gefahren und dann dachte ich so, okay, zweispurige Straße, ne, ich auf die rechte Spur und dann kam mir auf einmal ein Bus entgegen, der wie irre geblinkt hat. Und ich so, okay, komisch, vielleicht, im ersten Moment dachte ich einfach, dass meine Lampe ihn blenden würde, ne, und habe die Lampe so ein bisschen runtergeblendet, habe dann aber gedacht, irgendwie komisch, der blinkte die ganze Zeit weiter und dann habe ich mich mal bemüht, so ein bisschen nach rechts rüber zu gucken und da sah ich dann auf einmal noch zwei Spuren und dann habe ich erkannt, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf so eine zweispurige Straße gefahren bin und gerade der Geisterfahrer war, das war ein bisschen blöd. Aber da bin ich dann relativ schnell wieder runter, nachdem der Bus mich passiert hatte und kein anderes Auto mehr kam. Wie gesagt, es war morgens 5 Uhr am Samstagmorgen.
Ach, da warst du noch nicht so lange unterwegs.
Nee, das war ganz am Anfang. Das war noch stockdunkel. Ich bin bestimmt noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde im komplett Dunkeln gefahren.
Puh, ja gut, ja. Ist ja alles gut gegangen.
Ja, ja, ich habe einfach rechts die zwei Spuren nicht gesehen, ne, weil da war so ein dicker Grünstreifen in der Mitte. Und ich bin von, ja, naja, ist nichts passiert. Und ja, dann bin ich an dem Tag 14 Stunden 47 gefahren und war immer mal zwischendurch ein Päuschen gemacht, hier bei einem Bäcker gehalten, was reingepfiffen, dort mal was angehalten. Meine Handschuhe, nee, ich hatte zwei linke Handschuhe mitgenommen, ich Depp. Und so die ganzen, ich war ungern ganz ohne Handschuhe. Ich bin dann auch irgendwann mal zwischendurch in den Laden rein und habe mir Handschuhe gekauft, die waren sogar super.
Ja, okay.
Das waren, glaube ich, die gleichen, die ich schon mal hatte. Ja, deswegen kannte ich, oder? Waren Specialized welche, war echt gut. Und ja, dann bin ich einfach so vor mich hingegondelt, ne? Also, wie man das so macht, jetzt ohne große Aufregung, meinen Podcast-Player mal durchgehört endlich und war dann um irgendwann spätabends in Wiesbaden. Also, das kann man noch ausrechnen, ne? Wenn ich morgens, ich bin 5.46 Uhr los, hatte verstrichene Zeit, das ist dann ja brutto. 16,5 Stunden, 16:05 macht eine, war dann irgendwas so ein 10:30 oder so in Wiesbaden. Mhm. Dann das gleiche Spiel, gleiches Hotel. Also, ne? Wieder im Hotelbahn rein, guten Tag, hier, da ich das Fahrrad, wo soll ich es hinnehmen, nehme ich das Sitzzimmer, danke. Eine Stunde später lag ich dann im Bett und habe gepennt. Boah, und dann war am nächsten Morgen eigentlich nur noch die Strecke Wiesbaden-Köln zu fahren. Was jetzt gar nicht mehr, es waren nur noch 200 Kilometer, um dann die insgesamt 670, glaube ich, voll zu machen. Naja, und da ist mir dann ein Malheur passiert. Also aus Wiesbaden raus war ich relativ schnell am Rhein und ne, ab irgendwann ging es dann auch, also ab, komischerweise ab irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, vor Koblenz noch, weiß gar nicht mehr, wie das Örtchen hieß, war ich dann auch auf einer Strecke, die ich schon kannte, im Sinne von, da war ich mal mit meiner Familie im Urlaub und bin von da aus dann am Rheinland lang mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Das heißt, eigentlich war das mir bekannteste, oder? Und bin dann an einer Ecke ein bisschen von der normalen Strecke abgewichen und dann in einer leicht, ich würde noch nicht mal Abfahrt sagen, was ist eine leichte Abfahrt? Es ging ganz leicht bergab, ein bisschen so Schattenlichtwechsel, kleine Steinchen auf der Straße und ich muss wirklich extrem unglücklich einen kleinen Stein, der so Haselnuss groß war, vielleicht Walnuss groß, so Haselnuss, Walnuss, so, ne, getroffen haben und hatte von einer Sekunde auf die andere Druckverlust im Vorderrad. Also wirklich 0, nichts. Also war direkt weg.
Der hat die Reifenflanke erwischt? Oder?
Ich weiß, das war so schnell passiert, weil ich lag auch ungefähr 3 Sekunden, noch nicht mal 3 Sekunden später, lag ich schon auf der Nase. Mhm. Also keine Chance. Der Reifen war irgendwie von der Felge. Die einzige normale Erklärung, die ich habe, ist, dass ich irgendwie das Steinchen getroffen habe. Der hat den Reifen hat sich irgendwie unglücklich zwischen Reifen und Felgenhorn verkantet oder so. Ich weiß es nicht genau, was passiert ist. Würde mich auch Hörerinnenmeldungen interessieren, was da passiert sein könnte oder ob jemand was Ähnliches mal passiert ist. Auf jeden Fall lag ich dann sofort da. Also, da war nichts mehr mit Abfangen oder so. Der Reifen ist direkt weggegangen nach rechts und bist du erstmal bedient.
Ja, klar.
Weste kaputt, die wurde von Rafa übrigens genäht. Fantastisch, also man sieht es kaum. Also ne, leicht andere Farbe in dem Material, aber ansonsten sehr, 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 sehr toll gemacht. Guter Service, hat nichts gekostet. Deswegen immer muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn Sachen sehr teuer sind, die Reparaturservice sind ja irgendwie auch das Ganze noch dann eingepreist. Und dann stand ich erstmal da, habe jetzt überlegt, was machst du jetzt, ne, so ein bisschen so Schürfwunden am Arm und so, das war jetzt alles gar nicht schlimm, also es war mehr so der Schreck, der einem dann in die Lider fährt und dann habe ich erstmal überlegt, was machst du und dann habe ich als erstes, was habe ich denn als erstes gemacht, ich glaube, ich habe als erstes einen Schlauch eingezogen, ich bin tubeless gefahren vorher. 32 mm Corsa Next waren auf den SIP 303S und habe einen Schlauch reingezogen und ja, ne, Luft hat natürlich gehalten, es war kein Riss an dem Reifen, nichts, also im Reifen war im ersten Moment nichts zu sehen und dann bin ich erstmal weitergefahren, hatte aber, ich weiß nicht wie und warum und was da passiert ist, ich hatte so einen ganz leichten Schlag im Reifen. Also so ein ganz leichtes, also dass du bei jeder Umdrehung gemerkt hast, dok. Und das macht einen natürlich, vor allen Dingen, wenn man weiß, ich glaube, es waren noch 130 Kilometer, das nervt ja kolossal. Also.
Oh ja.
Und dann habe ich noch ein zweites Mal angehalten und dachte mir, okay, vielleicht musst du einfach ein bisschen mehr aufpumpen, vielleicht ist da noch nicht Druck hinter. Das waren auch wie heißen sie, TPU-Schläuche, also so Kunststoffschläuche. Hab den noch mal ein bisschen mehr aufgepumpt. Ein bisschen mehr Druck drauf gegeben. Das Problem war, dass ich unterwegs ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Du darfst nicht mehr als 5 Bar aufpumpen bei den Hookless-Felgen. Hab mehr aufgepumpt, hat nichts gebracht. Dann habe ich ein drittes Mal, also immer dann so, ne, wie man das so macht, man denkt, okay, fährt man jetzt wieder los, fährt wieder 20 Kilometer, nervt, dann doch nochmal. Dann bin ich bei Freunden in Koblenz, habe ich einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Die wussten nichts von ihrem Glück. Also, ich stand da. Die haben so ein Haus mit Garten direkt am Rhein oben. Und ich bin an einem Garten vorbei. Da dachte ich, du könntest ja jetzt mal hier halten und mal irgendwie zumindest 2 Flaschen kaltes Wasser trinken oder so. Und die waren auch mit anderen Freunden im Garten. Das war ganz lustig. Und ich so, hey. Und dann warte, was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Ich so, aus München.
Ach so, ja dann.
Ja dann, dann komm rein. Wenn du aus München kommst, ist ja kein Problem. Habe ich mir wirklich 2 Flaschen Wasser direkt reingeschraubt und dann habe ich da den Reifen nochmal komplett runter gemacht. Also kompletten Reifen runter, kompletten Schlauch runter. Habe dann einen anderen Schlauch genommen, so einen Butylschlauch, also das klassische. Und dann war es besser, aber noch nebenher nicht gut. Mhm. Aber irgendwie musste ich jetzt nach Hause kommen und dann, meine Nerven waren auch ein bisschen aufgebraucht. Ja, und dann war ich dann irgendwann abends, ich glaube, also es war schon deutlich dunkel. Hier kann man das ja wieder sehen. 8 Uhr abgefahren, 12 Uhr, also kurz vor 9 fahre ich dann zu Hause. Ja.
Ja. Schon, ist schon eine ordentliche, also nach so einem Crash dann weiterzufahren, ja, das fällt einem aber auch immer sehr schwer.
Ja, aber ich hatte irgendwie so nach dem Motto, solange es irgendwie geht und solange ich jetzt nichts noch mehr kaputt mache und solange ich fahren kann und solange es irgendwie nur so zumindest man sagen kann, naja, irgendwie geht's schon, hatte ich irgendwie so Bock drauf, das auch zu beenden und so Bock drauf, ne, jetzt nicht da in Koblenz ins wäre ganz einfach gewesen, der Regionalexpress fährt da los, hätte ich direkt einsteigen können und wäre in Köln gewesen. Mhm. Irgendwie wollte ich das auch, die Gelegenheit war so gut einfach, ne, weil ich hatte Montag frei, Dienstag war Feiertag. Ich konnte also wirklich entspannt 2 Tage mich davon kurieren und ausholen und entspannen. Und ja, das war dann ein Anreiz für mich, das nicht abzubrechen an der Stelle. Mhm. Ja, aber mein Rad ist wirklich, also ich hatte mit dem Hörer, mit dem ich gefahren bin, ich habe den Namen jetzt nicht vergessen, ich weiß nur nicht, ob er genutzt und genannt werden will, deswegen habe ich es bewusst nicht gesagt, habe ich auch so darüber gesprochen und so, dass man sowas macht und jeder, der irgendwie so, ich kann jetzt nach der ganzen Geschichte nur raten, jeder, der mal so einen Wunsch hat oder sowas mal machen möchte, einfach ausprobieren. Also wie du es jetzt gemacht hast, das Schlimmste, was dir passieren kann, ey, dann steigst du halt in den Zug. Wenn du keinen Bock mehr hast. Die Fallhöhe ist hier in Deutschland ja relativ gering. Im Sinne von, also man biegt dann halt in die andere Richtung, fährt vielleicht nochmal 10, 20 Kilometer und ist meistens an irgendeinem größeren Bahnhof, wo man weiterkommt. Und
ja, genau.
Ja, insofern, mach das auf jeden Fall. Also muss ja nicht unbedingt, ne? Also Motel One ist jetzt nicht das teuerste, aber auch nicht das allergünstigste. Das hat sich jetzt für mich so echt angeboten, weil es auch auf der Strecke so lag und gibt auch günstigere Möglichkeiten, Jugendherbergen und so. Ich denke da, wenn da jemand einen Weg, gibt ja auch so Couchsurfing oder so. Keine Ahnung, da erlebt man ja auch lustige Sachen. Aber versucht es auf jeden Fall, weil, also das war jetzt, ich habe am ersten Tag, glaube ich, ein bisschen überzogen, aber vom Fahren her war das auch alles kein Problem. Also so, dass ich auf jeden Fall versuchen werde, im nächsten Jahr 2 so Sachen zu machen. Also ich möchte einmal, ich mache das ja immer, wenn meine Familie irgendwie mit anderen Teilen der Familie unterwegs ist und ich deswegen frei für sowas bekomme. Ich hätte Bock nochmal so, da weiß ich aber noch keine, vielleicht hat da ja auch irgendjemand einen Tipp, wo man von Köln, also ich würde gerne aus Köln raus, von Köln weg aus, so 200, vielleicht 280, 270, 270 bis 280 Kilometer in irgendeine Richtung, Übernachtung und dann wieder zurück, sodass man dann auch vielleicht so etwas so zwischen, so an die 550 vielleicht kommt oder an die 500, 550 so um den Dreh rum und dann in der zweiten Jahreshälfte nochmal die Strecke München Köln dann in quasi mit einer Übernachtung.
Mhm. Das ist ja, vielleicht kannst du ja von Köln einfach mal an der Küste fahren.
Du meinst einmal ins Meer und zurück?
Ja. Ja, sowas sind immer schöne Ziele.
Ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Und da sind auch nicht so viele Berge, höchstens Wind.
Ja, und da ist die Niederlande, also wenn du durch Niederlande fahren willst, und da ist von der Radinfrastruktur ist das immer ganz nett.
Ja, stimmt, gar nicht so eine schlechte Idee. Und dann kann ich dir wie beim letzten Mal das Kilo Gras mitbringen, ne? Das hattest du, das ist bei dir jetzt aufgebraucht wahrscheinlich.
Alle jetzt mal weghören.
Ja. Schön im Rahmen wieder verstecken. Hoff, tu das ins Oberrohr. Deswegen
zeigst du. Das ist für den Eigenbedarf.
Ja, Eigenbedarf, alles Eigenbedarf. Ja, aber gute Idee. Vielleicht mache ich das wirklich. Und die sind ja auch auf Tourismus ausgelegt. Was heißt ausgelegt? Aber ne, also da ist ja auch mit Tourismus. Ich hatte auch schon mal überlegt, die Feenbahn. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, kenne ich. Da bei Aachen, ne?
Genau.
Das ist auch cool. Also da von Aachen runter nach
Buxtehude.
Nee, warte mal.
Ja.
Nee, gar nicht wahr. Nicht von Aachen runter. Man fährt ja quasi auf Aachen zu. Oder ja, oder man startet in Aachen, wie man auch immer möchte.
Das ist auch noch so ein Gedanke. Das sind auch so, ich habe da mal eine Strecke irgendwo zusammengeklickt mir, beziehungsweise hat ein Arbeitskollege, ist die so ähnlich gefahren, dass man in Köln startet, durch die Eifel dahin. Und dann, wenn man dort ist, in der Nähe von Luxemburg, quasi auf die Fähnbahn abbiegen, Richtung Norden, Richtung Aachen, hast du schon richtig gesagt. Und dann wieder hintenrum nach Köln zurück. Das habe ich mal auszusammengelegt. Das sind im Prinzip deine 300, also die Kilometerzahl, die du fast gefahren bist, die 343 sind das. Das wäre jetzt dann aber zum Beispiel so eine Tagesgeschichte. Mhm. Das könnte man mal machen. Allerdings, ich bin ja nicht so der Höhenmeterfahrer. Das sind 2.500 Höhenmeter. Die würden mich schon wahrscheinlich ziemlich kaputt machen.
Ja, das ist natürlich ja schon eine Nummer. Mir fällt gerade ein, es gibt so einen YouTuber, irgendwie der Fernradler, wenn ich mich jetzt im Namen nicht vertue, der kommt auf jeden Fall, genau, Fernradler heißt der. Der kommt aus Köln und der ist hier Feen, der hat, oh nee, es ist schon ein Jahr her, das Video, wieso fällt mir das denn jetzt ein? Naja gut, der ist auf jeden Fall die Feenbahn gefahren, hin und zurück, 245 Kilometer. Mhm. Und ich schicke dir mal den Link, musst du dir mal angucken.
Ja. Das, also der ist aus Köln, die 250 Kilometer, also aber in Köln gestartet, die Feenbahn und dann 250 Kilometer zurück, okay.
Ja, warte mal. Ist natürlich jetzt hier wieder Live-Recherche. Warte mal, ich habe hier den Track auf Komoot von seiner Tour, dann kann ich dir das direkt
sagen. Würde mich dann interessieren. Aber ansonsten schreibe ich den halt an, wenn das in Köln ist, soll das ja nicht so schwer sein.
Ja, der hat ja auch so Strecken wie zum Beispiel von Koblenz nach Köln, die beste Strecke. Oder, warte mal, wo ist denn die Tour? Jetzt hat er hier die ganzen Brevets. Der ist auch am Jahresanfang die Brevets alle gefahren. Ach ja, da. Feenbahn hin und Feenbahn her. Mhm. Ja, das ist aber dann, also der ist einfach in Aachen gestartet und ist dann Feenbahn lang bis zum Ende und dann die gleiche Strecke wieder zurück.
Ah, okay. Ja, ja, das kenne ich. Also das war mir schon bekannt. Das haben Arbeitskollegen früher aus Aachen regelmäßig, aber schon öfter gemacht. Ne?
Weil, ja. Aber das sind halt 246 und 2000 Höhenmeter.
Ja, bloß also irgendwie mit einem Zug eine Stunde fahren, um dann loszufahren für weiß nicht wie viele Stunden und dann wieder. Ich meine, man könnte natürlich in Aachen mit der Tour starten. Die Feen. Aber das Problem ist einfach, dass du fährst, glaube ich, hin. Ja, man könnte die Feenbahn hochfahren, dann zurück runter und dann Richtung Köln abbiegen irgendwann. Ja. Ich werde mir das mal genau gucken. Aber der hat ja relativ viele aber wenn ich mal fragen darf, wenn du die Videos kennst zum Teil, ne? 200 Kilometer vom Köln zum Biggesee und zurück. Naja, okay. Aber was wird dann 11 Minuten 40 erklärt da? Also.
Ja, also guck dir einfach mal eins von den Videos an. Also das ist ein ganz sympathischer Typ auf jeden Fall.
Ja, man
sieht viel, wie er fährt und mit Musik untermalt. Ne? Aha. Ist jetzt so mehr, ja, ist halt dann die Landschaft und dann hält er halt immer wieder mal und erzählt so ein bisschen von den zurückgelegten Kilometern oder was da jetzt noch kommt. Und teilweise trifft er auch Leute, mit denen er sich dann unterhält und irgendwie die letzte oder vorletzte Folge war zum Beispiel so, dass er ein Interview gemacht hat. Der ist mit jemandem gefahren, Name ist mir jetzt entfallen, der ist auf jeden Fall schon mal Transcontinental schon des Öfteren gefahren. Die sind nebeneinander gefahren. Er hatte so einen Selfie-Stick in der Hand mit einer GoPro am Ende und die Kamera auf die beiden gerichtet. Also die sind die ganze Zeit nebeneinander, ich glaube, das war auch auf der Feenbahn, gefahren und das Ganze wurde dann halt ja per GoPro gefilmt und die hatten auch professionelle Mikrofone, also Audioqualität war auch erstaunlich gut, keine Windgeräusche und das war mal ein ganz neues Format, habe ich so noch nie gesehen. Also vor allen Dingen auch in der Qualität, das war schon ziemlich cool.
Okay. Also was mir hier gefällt, was ich jetzt hier so sehe, ich bin ja jetzt kein begnadeter Streckenplaner, aber dass das einfach Strecken sind, die so von der Länge her jetzt auch also wirklich herausfordernd sind.
Ja, der fährt ja halt Brevets und sowas, ne?
Ja, aber da kann man sich ja das ein oder andere mal angucken. Ich meine, leider Gottes sind viele auch sozusagen One-Way. Ich mag natürlich zeigen weitere Touren. Aber warte mal, wo kann ich denn hier, kann man jemanden folgen, dass man den dann immer nochmal im Nachhinein, ich weiß das ja nie, die Strecke, so, wie kann ich denn jetzt hier Collection von Thomas folgen, so fertig, Ruhe im Karton. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal die ein oder andere Strecke angucken.
Ja.
Danke für den Tipp. 42 Stunden. Genau. Aber dann, ja, ich werde mir das mit der Feenbahn nochmal angucken. Ne? Also leider Gottes er hat es schön gemacht, nämlich man sieht Universitätsstraße, da fährt er los. Ich bin ja ganz schön. Ach hier, okay. Naja, jetzt Fernsehen gucken, während wir aufnehmen, ist natürlich auch scheiße. Seien wir ehrlich. Ja, vielleicht noch im Nachgang zu der ganzen Geschichte. Die Reparaturservice von Rafa hat einen guten Job erledigt. Die haben meine geliebte Weste, mein Insulated Brevet, wieder reparieren können ohne Probleme.
Cool. Wolltest du das nach UK schicken? Oder? Okay.
Das war mir ehrlich gesagt
umständlich.
Ja, ist umständlich, aber das war mir die Sache auf jeden Fall wert. Also das, ne, das Ding ist ja jetzt auch nicht gerade ganz, ganz günstig. Und also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat auch nicht ewig, aber schon relativ lange gedauert. Also ich würde sagen so 4-5 Wochen. Aber dafür ist sie wie neu. Also das heißt wie neu, aber die hat den Zustand am Tag vor dem Sturz wieder.
Aber man sieht, dass die repariert wurde, oder?
Ich behaupte, wenn man es nicht weiß, weiß ich nicht, ob man es erkennen würde. Die haben quasi oben, die ist oben an der Schulter kaputt gewesen, weil ich mit der Schulter aufgeschlagen bin. Wie so ein nasser Sack. Und genau da haben die quasi, ist ein wie so ein, nennt man das Panel? Ich weiß nicht, ein so ein Streifen irgendwie, der oben und unten abgesetzt war, den hat man 1:1 getauscht.
Okay.
Und die Farbe ist nur leicht anders, aber minimal. Ich glaube, den meisten wird es nicht auffallen. Also mir wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Ja. Genau. Und die Felgen, also ich habe die Reifen auch an Vittoria geschickt, weil ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, wie das passieren konnte. Mhm. Habe neue Reifen bekommen dafür. Mhm. Und die Felge, da muss ich wirklich, und das hat jetzt nichts mit Podcast zu tun oder dass ich früher mal bei einem SIP-Händler auch gearbeitet habe oder so. Die wurde anstandslos im Rahmen einer Garantie ausgetauscht. Also komplett. Okay. Ich habe ein komplett neues Vorderrad bekommen, weil im Felgenhorn, also ne, tubeless, das heißt oben ist kein Haken, da waren, ich behaupte jetzt mal an zwei
Stellen. Du meinst Stellen, hookless.
Hookless, was habe ich gesagt?
Tubeless.
Tubeless, ja, tubeless und hookless. waren so zwei kleine Abplatzer schon. Und das kann ich mir nur vorstellen, dass das dabei passiert ist. Nicht schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch zum Teil der Grund für den Schlag beim Fahren, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weiß es aber auch nicht besser. Auf jeden Fall wurden sie jetzt komplett getauscht. Und was heißt die? Das Vorderrad wurde komplett getauscht. Ja, finde ich einen ganz guten Service und war deswegen, ne? Ich bin jetzt bei dem Hookless, ich überlege noch, ob ich die wieder tubeless montieren soll oder mit Tubes. Oder ich habe sie jetzt erstmal mit Tubes montiert. Ein ungutes Gefühl habe ich eigentlich nicht, weil die 303S sind ja wirklich ein weit verbreiteter Laufradsatz und bis dato habe ich so etwas noch nicht gehört von irgendwem. Wahrscheinlich hat irgendeiner von irgendwem schon immer mal so eine Geschichte gehört. Aber fand ich einen sehr guten Service. Muss ich mal an der Stelle nicht unerwähnt lassen.
Ja, genau. Okay. Ja, wenigstens hast du dann alles soweit wieder in quasi Neuzustand, oder?
Ja, also so bin ich in der Hinsicht ganz gut rausgekommen aus der Nummer und möchte mich da überhaupt nicht beklagen. Also alles super. Und ja, also deswegen hatte ich jetzt auch im Nachhinein nicht irgendwie so, scheiße gelaufen und hätte ich mal besser nicht gemacht, sondern einfach, ja, mal passiert und ist jetzt nicht längerfristig ein Problem. Insofern alles gut. Und macht sowas. Wenn ihr die Möglichkeit habt und immer schon über euch vielleicht nicht traut, weil ihr denkt, die Strecke ist so lang oder es könnte was kaputt gehen und ihr könnt es nicht reparieren und unterwegs oder wenn irgendwie sowas ist, macht es trotzdem, versucht es einfach. Es kann nichts Schlimmes passieren. Doch, es kann schlimme Sachen passieren, aber sie werden euch nicht passieren.
Ja. Meistens passiert da nichts, ja.
Nee, meistens macht man sich mehr Gedanken, als eigentlich nötig ist und ist auch in Ordnung. Dann schiebe ich mal den Zettel auch noch hier hoch. Vielleicht sprechen wir dann über Taschen. Eins deiner Lieblingsthemen.
Ja, genau.
Vielleicht leite ich ein, weil
genau.
Ich war auch noch insbesondere nach der Suche, nach der Fahrt jetzt nach München. Ich hatte eine relativ große Oberrohrtasche und ich hatte die ganze Zeit irgendwie gesucht nach etwas, was so, also ich glaube, was hat die Restrap? 2 Liter? Kann das sein? Habe ich so eine Erinnerung?
Welche Restrap meinst du jetzt?
Die Oberrohrtasche, die lange, ich glaube, die hat 2 Liter.
Die hat, ja, oder 1,5, irgendwie so.
Ja, war mir ein bisschen, also ich war immer noch auf der Suche nach irgendwie sowas mit 1 Liter. Und dann trug es sich zu, dass ich so ein bisschen recherchiert habe. Ich brauche auch eigentlich noch, das können wir ja jetzt hier mal unter uns sagen, ich brauche auch eigentlich noch eine andere Sattelrohrtasche, weil die war mir zu klein wiederum, weil ich habe zu viel Zeugs dabei, ich hatte auch ETF zu viel Zeugs dabei, ne, klar, keine Frage, 2 Liter hat die Oberrohrtasche. Habe ich gerade nachgeguckt. Also ich muss da auch nochmal die 13 Liter, die ich hinten habe, die sind mir eigentlich zu klein. Also wenn jemand, ich neige im Moment, weil ich von den Restrap-Sachen sehr angetan bin und bis jetzt keinen Hersteller gefunden habe, sonst entweder zu der Restrap mit den 18. Ich fand auch doof, weil ich bin am Anfang nicht davon ausgegangen, dass ich das Fahrrad immer mit aufs Zimmer nehmen konnte. Ich hatte wirklich keine Lust, immer alles abzubauen und anzubauen, deswegen wäre das Holstersystem für mich perfekt gewesen. Und ja, ich überlege noch, der Martin von Bike to Global hatte mir noch den Link zu einer Tasche, die er beim Silk Mountain Race genutzt hat, geschickt. Das war, komme ich jetzt nicht auf den Namen, aber ich habe den Link noch. Die scheint sehr robust dann wohl zu sein, wenn die das übersteht. Aber ich neige sonst auch so, der Restrap, entweder der 18 oder der 14 Liter, wahrscheinlich die 18, wenn schon, denn schon. Aber mal gucken.
Aber warte mal, du sagtest, du hattest so viel dabei. Also ja. Liegt es vielleicht deswegen, dass du so eine große Tasche brauchst? Also hättest du nicht einfach weniger mitnehmen können?
Ja, aber bei 3 Tagen wird man ja dann doch irgendwie so, ne? Du willst ja morgens beim Hotelfrühstück, willst ja auch nicht irgendwie, ne? Also die Klamotten, ich musste ja schon mal einmal so ein bisschen normale Klamotten dabei haben. Dann hatte ich mir noch den Luxus geleistet, einmal ein komplettes Ersatzkit, also eine Ersatzhose, Ersatztrikot dabei zu haben, dann ein paar Schuhe, wenn du morgens am Hotelbuffet bist. Vielleicht hatte ich auch zu viel dabei, das kann auch sein, aber irgendwie, ich hatte eine dicke Jacke dabei, dachte ich eigentlich auch nicht, dass das nötig ist, habe mich aber an dem einen Morgen dann auch darüber gefreut. Ja, ja, dann hatte ich an einem, ich hatte quasi am Unterrohr hatte ich so eine 3 Liter Tasche, da hatte ich auf der einen Seite nur Werkzeug und Ersatzzeugs und so weiter dabei. Also wovon ich im Nachhinein viel gebraucht habe, ne? 2 Schläuche und alles. Auf der anderen Seite hatte ich fast nur Strom und hier so Pulverzeugs und so weiter dabei. Ich hatte das erste Mal so einen Foodpouch anmontiert, was mir sehr geholfen hat, viel zu trinken. Also das würde ich auch immer wieder bei solchen Sachen machen. Was hatte ich denn noch dabei? Ich hatte, glaube ich, verzichtet. Hatte ich vorne noch? Ich hatte, glaube ich, vorne sogar. Ich hatte sehr viel dabei, sagen wir mal so. Nichtsdestotrotz, ich bin immer so der Maxime folgend, besser haben als brauchen. Aber ja, mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen weniger, würde ich machen. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, ich hatte nach einer neuen Tasche so ein bisschen recherchiert für oben und dann bin ich auf die gestoßen, die eigentlich eher bekannt dafür sind, dass sie die Gepäckträger machen, nämlich Tailfin.
Ja.
Und da wiederum gibt es Oberrohrtaschen in 3 verschiedenen. Nein, es gibt erstmal, muss man sich entscheiden, ob man welche mit, wie nennt man das, sag mal schnell, mit Flip oder mit Zip haben möchte. Also eine, der, wo die ganze. Ich hatte von dir auch noch eine geliehen, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, von Apidura.
Ja, genau. Und die von Tailfin hat auch so einen Flip-Verschluss, den ich so gar nicht mag. Oder einen mit Zip-Verschluss, den ich sehr mag. Also einfach Reißverschluss oder so ein Häubchen drüber. Und dann hatte ich mir diese 1,1, das war dann so ein bisschen meine Größe, die ich haben wollte. Und dann hatte ich das Problem, dass ich, der ja nun mit Webshops und so einigermaßen viel zu tun hat, zu blöd war, den Webshop zu bedienen dort. Und ich wollte mir die Maße genau angucken, weil ich sah, okay, die haben die technischen Daten wirklich sehr, sehr gut aufbereitet und man sieht alles und die Größen und in Millimeterangaben und sogar welche M5er-Schrauben benutzt werden und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich glaube, das war auf dem Tablet, habe ich nicht den Pfeil gefunden, von der 0,8er zu 1,1er zu wechseln. Also im Nachhinein extrem peinlich. Und dann habe ich die kurz angeschrieben und habe gefragt, ob sie mir helfen könnten. Ich hätte gerne die Daten von der 1,1er. Und daraus hat sich dann so etwas längere Konversation ergeben, die sehr, sehr nett und sehr freundlich war. Und dann hieß es am Ende, ach, ich schicke dir mal so eine Tasche zum Ausprobieren zu. Haben sie gemacht, habe ich bekommen und habe sie für gut befunden. Also passt für mich ideal von der Größe her. 1,1 Liter sind für die kleinen Touren völlig in Ordnung. Geht gut auf, geht gut zu, hat vorne den Auslass, die Größe ist perfekt. Ich bin überrascht davon, wie gut die hält, wenn man sie mit Straps befestigt. Also ich habe noch nie eine Tasche gehabt, die so gut hält, die nicht nach vorne irgendwie fixiert wird. Also sie hat nur 2 Straps, diese, mit denen man unten am Oberrohr befestigt und das war's.
Ja.
Und das hält wie Bombe. Also ich weiß nicht, was die da anders machen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, per Schraube sie festzumachen, würde ich es natürlich per Schraube machen, aber habe ich nicht. Aber so, warum? Also hält genauso gut. Ich komme mit den Knien nirgendwo dran. Ich wurde sehr ausgelacht von dir und dem Markus, weil ich habe da noch eine Möglichkeit gefunden, von unten eine Pumpe dran zu machen. Habt ihr als sehr hässlich, glaube ich, bewertet, ne?
Das fand ich eine skurrile Idee, ja.
Ja, du hast gesagt, eine skurrile Idee. Ich habe den Leuten von Tailfin das geschickt und ich habe gesagt, guck mal, vielleicht ist das eine Idee, vielleicht kann man da was machen. Und die so, ey, klar. Und dann irgendwie kurze Zeit später bekam ich von da, das finde ich auch toll, wenn man mit so Firmen in Dialog treten kann, bekam ich davon zurück, ey, wir basteln jetzt an den Prototypen, wir schicken dir mal den Prototypen zu dann. sie basteln noch, aber ich fand das einfach, warum soll man den Platz da nicht nutzen?
Ja, wenn man da drunter nicht irgendwie eine Tasche noch hat.
Ja, klar. Ja, das ist die Voraussetzung. Man könnte entweder, ich habe auch zuletzt jemanden gesehen, der hatte hinten am Oberrohr so eine kleine Tube mit Dichtmilch. Die könnte man genauso da so fest anbringen. Also ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Naja, man könnte vielleicht auch sonst noch von unten so eine Flasche mit Strohhalm, mit Gin Tonic oder so. Irgendwas. Naja. Okay. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, ey, die ist so schmal. Und ich hatte in Erinnerung, dass du, sagen wir, wie es ist, es wissen genug Leute, dass du ein bisschen verbaut bist, ne? Also, dass du, dein Körper mal, dass du ein Problem hast mit sehr, jetzt bist du noch vom Stuhl gefallen. Ach du Scheiße, das hätte ich nicht sagen dürfen.
Ich habe vor Lachen ist das Mikro runtergefallen. Ach,
jetzt, sorry. Ich hätte nicht sagen dürfen, Entschuldigung. Dass deine Knie sehr nah beieinander sind. Also, du bist sozusagen ein auf dem Fahrrad sitzender X-Beiner.
Wenn ich gehe, dann sieht's normal aus, aber auf dem Fahrrad ist es skurril. Ja.
Wenn ich gehe, sehe ich normal aus.
Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja.
Aber ja.
Frag mal deine Frau, ob das im Schlaf auch alles normal ist, was da so knieabwärts passiert.
Die wird nur abwinken.
Ja, wahrscheinlich zu Recht. Naja, auf jeden Fall hatte ich in Erinnerung, dass du sehr, sehr leicht mit, also du hast, glaube ich, eine Apidura von Bombcheck-Komparation, die eigentlich für Kinderfahrräder war, ne?
Nee, eigentlich nicht. Aber ja, die hatten mal so eine Corporation, ne? So Apidura und Bombcheck. Und da haben die auch eine Oberrohrtasche gemacht. Und die ist wirklich super schmal. Also die ist so nur 3 bis 4 Zentimeter schmal.
War das nicht wirklich für Kinder? Also das meine ich ernst. War das nicht wirklich für Kinderräder?
Du meintest das, also ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nein. Warum sollten die eine Oberrohrtasche für Kinderfahrräder machen?
Weiß ich auch nicht. Es kam mir auch komisch vor, aber... Also jetzt mal, ich schicke dir jetzt mal einen Link, ne? Also das habe ich, also ich finde ja nahezu reizend, dass du mir zutraust, dass ich mir auch so einen Blödsinn ausdenke. Aber habe ich nicht. Also das ist der falsche Link.
Wenn es wirklich so ist, dass die für Kinderräder ist, dann okay. Also, erklärt das so einiges.
Also ich sehe hier, dann muss ich da einen Screenshot, ach nee, das ist ein anderes, okay. Es gibt aber ein Apidura plus Bombcheck Frameback, a lightweight Frameback for children. Wahrscheinlich habe ich das nur gelesen und habe mir dann den Rest zusammengereimt. Also grundsätzlich machen die was für Kinder, aber deine jetzt natürlich nicht, ne? Das ist ja klar. So oder so, ich habe natürlich auch den Menschen von, also ich habe sie dir geschickt, aber du meintest, nee, ist doch zu, immer noch, also geht nicht.
Ich hatte die hier ein paar, wie lange, ich glaube schon so ein paar Wochen rumliegen. Und habe mir die immer angeguckt, so jedes Mal, wenn ich dabei vorbeigegangen bin, bin ich einmal so kurz zurückgehuscht, weil die ist schon recht breit, also ich glaube, ich habe nachgemessen, das war irgendwas über 5 Zentimeter und diese Apidura-Taschen, die sind alle immer 5 Zentimeter breit.
Nee, und die ist hinten, also an der schmalsten Stelle hinten ist sie 41 Millimeter.
Okay, aber du hast ja dann nochmal mit deinem Ansprechpartner von Tailfin
gesprochen. Ich habe dir gesagt, ne? Dass du eine Apidura-Bombcheck-Kindertasche nutzt. Tut mir jetzt im Nachhinein ein bisschen leid, aber es war keine bewusste Lüge. Weil das wäre das Einzige.
Level ich da eingestuft wurde.
Was?
Schön zu hören, auf welchem Level ich da eingestuft wurde.
Nee, nur die Tasche, jetzt du nicht. Also das. Aber ich habe es wirklich gesagt, weil ich dachte es auch wirklich. Also es war jetzt keine bewusste Lüge. Aber die kommen doch aus England, oder?
Calvin? Ja.
Dann sind die ja Hobbits und Elfen gewohnt.
Es wird immer besser.
auf jeden Fall meinte er so, echt, ja krass, aber wir haben hier noch was ganz Spezielles, wir haben da noch was Spezielles, ne? Das ist, wenn der Restaurantchef es sagt, immer schwierig, aber der meinte dann, ich schick dir nochmal was und hat mir dann nochmal eine kleinere geschickt. Und ich war ja schon, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, das wird doch jetzt auch nichts, das kann doch nicht, aber versuchen wir mal. Und die ist hinten dann wirklich nur noch 39 Millimeter breit. Also die ist sozusagen der goldene Gral für die X-Beiner auf dem Fahrrad.
Genau, also die ist wirklich in dem Bereich, wo man eventuell mit dem Knie dran her schleifen könnte, da ist sie wirklich sehr schmal. Also weiter nach vorne Richtung Lenker wird die dann auch breiter, aber da besteht zumindest bei mir jetzt keine Gefahr, dass ich da irgendwo dran kommen könnte. Und wirklich eine ideale Tasche, also für so eine Oberrohrtasche.
Für dich. Ne, die ist halt insgesamt auch ein bisschen kürzer. Also die 1,1 ist 249 Millimeter. Das sind doch Millimeter, oder? Ja, ich glaube schon. 249 und die von dir ist nur 224. Also die ist auch etwas kürzer. Und dann hinten, da wo es drauf ankommt, dann auch nochmal ein bisschen schmaler. Ja, und ich glaube, das mit der Festigkeit, wie die bombenfest drauf sitzt, ich glaube, da haben wir beide die gleiche Erfahrung gemacht, dass das hält. Und die ist dann halt auch geeignet für Menschen, die wirklich da Probleme haben. Also jetzt mal ohne Spaß, hört man ja immer wieder. Also du bist ja jetzt nicht der Einzige, der da sagt, okay, mit so Knee-Rubbing und so weiter ist ein Problem. Und ja.
Ja, aber ist denn diese schmalere Tasche, die wir jetzt zugeschickt bekommen haben, ist die überhaupt schon erhältlich? Über die Webseite, weil das ist doch jetzt die normale, nicht schmalere Tasche, die man hier auf der Webseite findet, oder?
Nee, das ist diese 0,8 Liter.
Ach so.
Die du hast. Also das ist schon die ganz normale, die wohl extra für diesen Fall konstruiert haben, sozusagen.
Ah, ich hätte jetzt gedacht, dass die da nochmal irgendwie so ein Special-Tasche entworfen haben. Okay, also
das ist diese. Ja, die ist halt das Produkt dessen, dass Leute immer noch gesagt haben, das ist immer noch zu dick für mich oder zu breit für mich. Okay. So habe ich es zumindest verstanden. Ich verifiziere das gerne nochmal. Wir werden jetzt auch mal wir haben auch, wenn ihr möchtet, Bilder von der Version Timmer und von der Version Hoff bei mir mit der Pumpe unten drunter. Ne? Kann man mich auch noch weiter für auslachen dann. Ihr werdet nicht die Ersten. Wenn man Probleme hat mit hier so dem Berührungspunkt Knietasche, dann scheint das eine ganz probate Lösung zu sein, die mit 0,8 Litern jetzt auch nicht ganz klein ist. Also ich hatte mal, die habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, eine von Pro, die auch, ich weiß gar nicht, wie, die war auch nicht so groß, ne? Also im Sinne von nicht so viel Volumen.
Ja, die war aber trotzdem ziemlich breit.
Ja, also das, ich überlege nur gerade, wie viel Volumen die hatte, das hätte mich jetzt interessiert. Genau, 0,75, also die war jetzt ähnlich voluminös, ein ganz kleines bisschen weniger, aber hat das nicht hingekriegt, die ist wahrscheinlich nicht so hoch vorne gewesen, das Volumen so zu arrangieren, dass du da problemlos mitfahren kannst.
Ja, aber ich würde mal gerne auf dieses Thema bombenfester Sitz eingehen, weil man sagt das immer so, aber normalerweise, also okay, diese Tasche kann man halt mit so Riemen befestigen oder mit Schrauben, falls man schon am Oberrohr da so zwei Bohrungen hat. Gut, wenn man die Tasche mit Bohrungen, also mit Schrauben befestigt, dann sitzt sie, auch wenn man mit dem Knie irgendwie mal drankommen sollte. Aber normalerweise, ich kenne das jetzt so bei anderen Taschen, die man mit Riemen befestigt, dass sobald man die einmal von der Seite berührt, dann verrutscht die. Da muss man die erst wieder in die Mitte schieben und vor allen Dingen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie getritt bergauf fährt, dann passiert das halt mal des Öfteren, zumindest mir. Hm. Ich bin eigentlich die ganze Zeit dann dabei, diese Tasche wieder in die richtige Position zu schieben. Und das ist hier deswegen anders, weil die Unterseite von der Tasche gummiert ist. Das hast du ja normalerweise nicht. Da ist einfach nur so Fabric, Stoff. Und hier ist halt so Gummi von unten und diese Riemen, mit denen man die Tasche am Rahmen festschnallt, die sind auch aus Gummi.
Ja, das hält einfach dann irgendwie
dadurch. Dadurch hält diese, genau.
Ja. Also ich war auch, ne, also ich kenne das von der Restrap, upsala, hat man das hoffentlich nicht gehört, von der Restrap, die hält auch einigermaßen, aber da hast du wiederum den Riemen nach vorne drum, der es dann am Steuerrohr hält und einen Riemen, der hinten bei der langen, die an dem Sattelrohr hält, Ne? Also insofern ist das unfairer Vergleich ist jetzt das falsche Wort, ne? Aber der Vergleich ist nicht passend. Äpfel und Birnen so ein bisschen verglichen, weil die hat man wirklich nur mit den beiden Riemen am Oberrohr befestigt. Und ich habe das jetzt durch Zufall eben heute oder irgendwie die Tage kam noch ein Newsletter von denen, dass sie jetzt ihre Produktguides irgendwie Complete Guide, wie heißt das? Also es gibt auf der Website einen Guide. Da steht dann drin Complete Product Guides, Bike Fit Product Assembly und so weiter. Und da gibt es sogar so ich würde es wie ein FAQ und so weiter zu diesen Top Tube Bags. Und da steht auch extra ein Punkt, Protecting Your Frame, Knee Rub, which pack is right for me? Also, ja, so Fälle wie du werden auch beschrieben. Dann wird es gesagt, if you suffer from Knee Rub with other packs or have a narrow gait on the bike, weiß nicht, was gait heißt, aber hier, ne, also das dein Problem sozusagen, then 0,8 Zip is the pack for you. Also das wird dann auch extra gesagt, dass die wirklich dafür konstruiert ist. Und da sieht man auch ganz schön, ich schicke dir auch gerade mal den Link, werde ich auch an der Stelle in die Beschreibung der Folge natürlich reinsetzen. Da sieht man dann auch ja den Unterschied der Taschen sozusagen in der Breite und in das lässt sich jetzt schwer beschreiben, wenn man es nicht sieht, sondern von oben so ein Bild, wo man dann die einzelnen Dimensionen der Tasche sieht und welche Größe und ja, wie das funktioniert. Also, wie gesagt, ich war sehr, sehr angetan davon, sehr netter Kontakt. Und ich bin gespannt, weil ich kann mir gut vorstellen, also die Expertise, also die haben natürlich den große Expertise und das, was wofür sie bekannt sind, sind ja diese Racks hinten, ne? Also die wo man die Tasche draufsetzt. Weiß ich noch nicht so ganz, ob das was für mich wäre, also ob ich das unbedingt haben möchte, weil ich finde eigentlich so eine Rohrtasche, hier Sattelrohrtasche, eigentlich in den meisten Fällen für mich völlig ausreichend. Ich sehe den Vorteil des Ganzen schon oder ich verstehe, warum man das möchte. Bis dato war bei mir der Anwendungsfall noch nicht gegeben. Aber so ein paar Taschen mehr von denen könnte ich mir auch noch gut vorstellen, dass das was Gutes wäre, weil sie scheinen wirklich das, was sie da machen, gut zu machen. Bin ich gespannt.
Ja, qualitativ ist das alles sehr hochwertig. Hat natürlich auch seinen Preis, also auch diese Racks.
Ah, absolut.
Was mich an den Racks so ein bisschen stört, man kann die halt nicht mal eben so spontan lösen, wenn ich das hier richtig sehe. Also das ist ja schon ziemlich fest verbunden mit diesen Gepäckträger hinten. Also der Gepäckträger, der gehört ja quasi dazu.
Du meinst die Tasche da drauf? Oder das?
Ja, diese Tasche, die oben drauf liegt. Also jetzt keine Panniers, die man irgendwie an eine Seite dran macht, sondern die oben drauf ist. Diese Top-Bags.
Dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Müsste ich mir mal angucken. Aber ich glaube, das wird oft. Also du meinst, dass ja die Tasche ist halt irgendwie mit dem. Das ist eins sozusagen, ne?
Ja, ich stoche jetzt auch ein bisschen im Nebel. Also
ja.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die einfach so mal eben abmachen kann oder ob die wirklich hier fest verschraubt ist.
Ja,
ich würde es natürlich cooler finden, wenn man die mal abmachen könnte. Zum Beispiel jetzt für einen Arbeitsweg, dann kann man die auch mit hoch ins Büro nehmen, während das Fahrrad unten ist.
Ja, das ist für mich ja der große Vorteil der Holstergeschichte dann immer, ne? Dass du einfach alles dran lässt und nur den Beutel sozusagen mitnimmst. Aber das scheint mir hier eher so zu sein, ich weiß es einfach nicht. Ich meine, das ist wahrscheinlich vom Preis her und von dem, was man damit macht, auch nicht für so den Stadtfahrer gedacht, sondern eher dafür, dass dein Fahrrad nachts neben dem Zelt liegt, sagen wir, wie es ist. Und dass du, wenn das Fahrrad irgendwo festgelehnt ist, dass du gut an die Sachen drankommst und dafür scheint es ja wirklich, also es ist ja mittlerweile sehr, sehr, sehr weit genutzt, sehr weit verbreitet, wirklich eine gute Lösung zu sein. Aber ja. Würde mich, ne, also jetzt so, was mich gerade gewundert hat, als ich so ein bisschen durch die Seite geklickt habe, ist, dass
Entschuldigung, ich unterbreche, aber ich bin hier gerade auf der Seite von der Top Back und da steht Remove in 5 Seconds.
Ja, okay. Das kriegst du ja noch hin. Also du kriegst natürlich auch hin, das Ding zu beschädigen in der Zeit, ne? Aber
The pack can be easily removed. Okay.
Ja. Also, aber weißt du, dass die schon expandieren? Also es gibt hier so Down-Tube-Bags, also die du von unten ans Unterrohr, wenn du da eine Verschraubung hast, machst. Also ich behalte, die Seite ist auf jeden Fall gebookmarkt, da wird es mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit in mittlerer Zukunft noch mehr geben. Und ja, also zumindest was die Qualität dieser Taschen betrifft, kann man nur sagen, ja, ich finde schön, dass mein bisheriger Favorit in solchen Taschenzeugs, Restrap, da jetzt so jemand hat, dass die ähnlich oder zumindest beim Oberrohr, was soll ich sagen, bessere Qualität machen. Mehr gute Sachen sind immer gut.
Ja.
Würde ich so da als Quintessenz sagen. Und wir haben dir eine Tasche besorgt, die keine Probleme macht und ein bisschen größer ist als deine Kindertasche.
Genau. Es kann gar nicht genug Taschen geben.
Nee, du hast ja dein Taschenzimmer, insofern. Ja, sagen wir beide.
Markus hat die Taschensammlung schon begutachten können.
Ja, stimmt. Und?
Wenn ich mich recht erinnere, war sein Kommentar, du hast ja eine schöne Sammlung.
Das ist ja wirklich wahr. Ja. Ich muss ja auch mal gucken, komm. Wahrscheinlich, wenn ich dir zwei, drei klaue, merkst du gar nicht. Fällt gar nicht auf. Oder sind die so an der Wand hängend, so einzeln, so wie Ausstellungsstücke?
Nee, ganz
normal.
In so eine Ikea-Kiste gepackt und in den Schrank. Aber es ist schon eine große Kiste.
Ja, ich hab auch da eine Kiste im Keller. Da habe ich auch gar nicht so. Also meine Frau darf in die hintere Ecke auch nicht reinkommen. Garmin Epix Pro ist ein Produkt aus dem Hause Garmin, wie ich unschwer rate.
Ja.
Und ist eine Uhr.
Ja, ich bin eigentlich so ein Apple Watch Träger seit Stunde Null. Also ich hatte die allererste, diese Watch Null hieß die ja dann am Anfang. Und ist auch schon ein paar Jahre her. Und dann irgendwann kam ja auch diese Watch Ultra und dann Ultra 2. Aber das Problem ist halt immer diese Akkulaufzeit. Also das hat mich halt ziemlich genervt. Du bist ja eigentlich immer nur, also Handy täglich laden, da hat man sich ja dran gewöhnt, aber dann die Uhr auch immer. Also eine Zeit lang war die Uhr mal kaputt und da hatte ich keine Armbanduhr auf und das war so entspannt. Also ich empfand das als Befreiung. Und das war dann auch irgendwie so der ausschlaggebende Punkt, mich da mal irgendwie umzuorientieren. Und da bin ich jetzt halt irgendwie auf Garmin gekommen, weil ich auch schon so ein paar Geräte von Garmin habe, also den Edge halt, Edge heißt er. Und ich habe sogar eine Waage von Garmin, so eine smarte Waage. Und dann habe ich mir halt hier.
Ach, und ich dachte, dass ich vorher mir eine Garmin-Uhr längere Zeit schon und über die Akkulaufzeit so geschwärmt habe, das wäre auch so ein kleiner Nebeneffekt gewesen.
Ja, klar, das hat er auch mit reingespielt, auf jeden Fall. Da haben wir auch eine Zeit lang drüber gesprochen oder geschrieben und
Bei mir war es so, dass wenn ich mal den gleichen Stand, den du hattest, ne, ich habe jahrelang jahrzehntelang möchte ich fast behaupten, keine Uhr getragen. Nur so eine wirklich ganz klassische Zeigeruhr, wenn mal irgendwie eine Festivität war oder so, dass man nicht anders das Telefon rausholen wollte, wenn man irgendwie auf die Uhr gucken wollte. Also und die hatte ich aber auch schon, die habe ich gekauft. Wann waren die Olympischen Spiele, Winterspiele in Turin? Da habe ich die, glaube ich, gekauft. Also ewig her. Die habe ich bestimmt schon 25 Jahre. Und ich hatte immer die ganze Zeit auf diese Apple Watch, die du und der Markus ja gerne getragen haben und noch gerne tragen teilweise, geschielt und dachte mir, ja, irgendwie, das mit dem Laden nervt bestimmt, aber wie dein Gedanke war, ne, ja, aber an Uhr hast du dich auch dran gewöhnt und so weiter, warum nicht, und klappt schon irgendwie. Und dann war es bei mir so, dass ich gesagt habe, ich wollte immer auf die nächste Apple Watch warten, ob die noch irgendwelche Gesundheitssensoren haben. Also ob irgendwas Besonderes dann um die Ecke kommt, weswegen ich dann sage, okay, jetzt ist dann der Zeitpunkt. Und ich habe jedes Jahr gewartet und habe dann gesagt, okay, nächstes Jahr, dann machst du es wahrscheinlich. Und nochmal ein Jahr gewartet und dann dachte ich mir irgendwann, nee, jetzt hast du keinen Bock mehr zu warten. Und ich hatte vor gut zwei Jahren oder anderthalb Jahren mal eine Garmin-Uhr zum Testen da. Damals die Garmin Instinct Solar. Und die fand ich auch ganz super eigentlich. Also die hat nicht mehr gemacht als nötig und fand ich vom Preislichen her auch noch attraktiv. Das einzige Problem, ein bisschen peinlich, was ich hatte, Instinct 2 war das genau. Die war so klein. Ich konnte die Zahl nicht lesen.
Oh, okay.
Ja, und ich konnte die Zahl, ich musste mich wirklich anstrengen, die Zahlen zu lesen. Und das hat mich wirklich, also das war so ein No-Go. Das war so, nee, dann halt nicht. Also dann, das geht halt nicht. Und Dann habe ich so ein bisschen noch, aber ich hatte nie mit dem Gedanken an eine Uhr mich so überworfen. Dachte immer so, ja, doch, vielleicht. Und dann kam, weiß gar nicht mehr wann, vor gar nicht allzu langer Zeit, die Instinct 2X raus. Also das X war einfach nur für größer. Und ja, da dachte ich dann, okay, jetzt ist dann, also ne, es kam wieder eine Apple Watch, die nichts Besonderes konnte. Und dann war das für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann ist jetzt vielleicht der richtige Moment. Und hab die gekauft und muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Also war für mich den Anlass, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt eine Garmin-Uhr trägst, dann macht der Wahoo-Tacho auch nicht wirklich richtig Sinn. Muss man auch vielleicht hinterfragen, die Entscheidung, aber hab dann auch den Wahoo verkauft und hab den Garmin 840 dazu geholt, da die Nicht-Solar-Variante. Ja, und so, das ist alles noch passiert vor München-Köln auch. Also seitdem fahre ich mit dem 840er auch ohne Probleme. Also klappt alles super. Komme damit jetzt zurzeit ganz gut zurecht. Und mit der Uhr auch. Also ich finde diese ganzen Gesundheitssensoren-Zeugs, das sehe ich mehr so als unterhaltsamer Spaß. Also ich würde jetzt nicht mein Leben danach ausrichten oder sonst was, aber so manche Tendenzen, finde ich, erkennt man ja dann schon ganz gut. Und das macht mir Laune, das finde ich interessant. Interessant ist jetzt auch nicht so das richtige Wort, aber das kann man sich mit beschäftigen. Und bin jetzt damit ein bisschen mehr in dieses Ökosystem. Und also bei mir hält der Akku, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde immer so sagen, zwischen grob gesagt, also ich war im Urlaub, wo es sehr sonnig war. Und da waren es teilweise Tage, wo ich abends mehr Prozente hatte, als ich morgens hatte. Also, dass sie sich über Tag halt mehr aufgeladen hat, als sie verbraucht hat. Das ist aber, glaube ich, auch bei der Instinct nochmal so, das Display ist nicht ganz so, ne, ist nicht so hochwertig wie bei dir im Sinne von keine Farben und mehr so wie damals so eine G-Shock, also schwarz-weiß und so. Und das reicht mir aber auch so vollkommen. Und ich komme jetzt gerade so, ich würde schätzen, 3 bis 4 Wochen damit aus. Und wenn ich so eine Viertelstunde lade, dann habe ich wieder eine Woche geschafft. Mhm. Also das ist bei mir. Wie ist das bei dir?
Ja, also deine, die ist ja mega energiesparend. Das ist bei mir jetzt nicht ganz so. Also ich habe jetzt hier auch so ein Always-On-Display. Also ich habe das so gemacht, dass das Display quasi immer an ist.
Das ist bei mir auch so, ja.
Ja, okay. Aber bei mir ist das ja so ein OLED-Display. Yeah. Und da hält der Akku ja 2 Wochen.
Ja, aber das ist ja auch im Vergleich zu vorher, ne? Man muss ja immer sehen, woher du kommst. Finde ich das jetzt auch immer noch völlig in Ordnung.
Ja, so eine normale Apple Watch, die hat bei mir immer einen Tag gehalten, die Ultra dann so 2 bis 3 Tage. Mhm. Und das finde ich einfach total, also unzureichend. Ich habe einfach keine Lust, alle paar Tage die Uhr zu laden. Und aber was mich da eigentlich immer noch viel mehr gestört hat, also wie du schon sagtest, die Apple Watch, die sammelt ja auch diverse Gesundheitsdaten. Mhm. Aber großartig irgendwas passiert da ja nicht mit, ne? Die Daten werden einfach gesammelt. Aber dass jetzt irgendeine Art von Auswertung oder Trainingsanalyse oder Trainingstipps passiert da ja im Grunde nicht. Und wenn man das möchte, dann muss man Zusatz-Apps verwenden für die Apple Watch. Zum Beispiel hier, da gibt's ja Athletic heißt die eine oder da gibt's noch so ein paar andere. Aber Athletic ist schon recht populär und da habe ich dann auch irgendwann mal abonniert. Also wieder extra Kosten, aber gut. Und da gibt's dann halt wirklich mal so eine Analyse der gesammelten Gesundheitsdaten und gibt dir dann Trainingsvorschläge, heute besser nur ganz wenig trainieren, am nächsten Tag dann anaerob, an dem Tag aerob und sowas halt. Das Problem ist nur, dass das Ganze bei mir nicht richtig funktioniert hat. Also bei mir wurden da teilweise Fahrten gar nicht erkannt. Das konnte ich auch nicht im Nachhinein wieder hinbiegen. Also mit anderen Worten, diese Analyse, die ich da zusätzlich kaufen musste, die funktionierte nicht richtig.
Ah, okay, das ist für einmal.
Und das ist jetzt bei Garmin natürlich anders, weil da ist das ja alles integriert im System. Mhm. Vor allen Dingen, was die Apple Watch ja auch nicht kennt, sind Ruhetage. Also das ist ja so bekloppt. Ich meine, so langsam müssten die das ja wohl wissen, aber die kennen keine Ruhetage. Und das ist das ist bei der Garmin ja schon so auch berücksichtigt, dass du auch mal einen Tag irgendwie gar nichts machst.
Know-how ist dahinter halt größer, ne? Also
ja, ja. Oder auch von wegen, wenn du jetzt wirklich mal so einen richtigen Trainingsplan willst, es gibt ja wirklich in diesen, der Kalender, also die Uhr hat bei mir auch so einen Kalender integriert. Mhm. Und wenn ich da reingucke, dann gibt es für jeden Tag einen Trainingsvorschlag. Und das basiert halt darauf, was ich halt machen möchte. Möchte ich meine Form erhalten? Möchte ich Form aufbauen oder ja abbauen? Das habe ich halt irgendwann mal so eingestellt und dann gibt er dir halt für jeden Tag einen Trainingsvorschlag vor. Okay. Ja, und wenn du dich daran hältst, das auch so machst, zum Beispiel dieses Anaerobe, das also irgendwie habe ich eigentlich sonst irgendwie nie gemacht und macht das aber schon Spaß, aber ist natürlich scheiße
anstrengend.
Ja, aber wenn du das ab und zu machst, dann merkst du richtig, wie dein Fitness-Score halt nach oben geht. Mhm. Und ich finde das auf jeden Fall gerade total motivierend, diese Trainingsvorschläge hier in der Uhr so zu beachten und sich dann und das eigene Training dann so ein bisschen halt darauf auszurichten. Und ja klar, ich meine jetzt hier diese Uhr, die ich hier zum Beispiel habe, die ist ziemlich teuer, aber ich meine, okay, diese Kosten für diese Trainingspläne und so, die sind da dann halt auch schon mit inkludiert, ne? Mhm. Also sonst würdest du da auch wieder extra zahlen.
Ja, also ich unterstreiche das. Also bei mir ist der primäre Effekt, meine Trainingsbereitschaft hat sich, habe ich jetzt, das erzähle ich glaube ich jetzt im Nachgang zu diesem Programmpunkt da noch kurz was zu. Das mache ich mit der Uhr gar nicht so viel. Also habe ich sie als Backup dabei, wenn der Tacho mal irgendwann ausgegangen wäre oder so oder der Akku zu Ende, da freue ich mich drüber. Für so einen Notfall. Der Sleep Score ist natürlich meins, ne? Also, da breche ich Rekorde, das glaubst du gar nicht. Letztens hat mir die Uhr angezeigt, ich wäre ein Schlafguru. Also ich weiß nicht, ob ich mir Karten drucken soll oder ein T-Shirt noch machen lassen oder so, aber Schlafguru, das ist etwas, wo ich durchaus das erste Mal ein bisschen stolz auch gewesen bin, dass ich wirklich ein sehr, sehr guter Schläfer bin. Also
wie kriegt man das denn, wenn man mehr als 12 Stunden schläft, 7 Tage hintereinander?
Ich weiß es nicht. Der steht, also ich, wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich niemandem verraten. Das ist auch klar. Mhm. Aber habe ich das euch nicht geschickt? Habe ich dir das nicht geschickt? Irgendwem habe ich das geschickt.
Du schickst ja immer Screenshots von der
Ja, Google, genau. Weil das hat mich so erfreut. Schlafguru fand ich die größte Auszeichnung, die ich bekommen habe, seit der Ehrenurkunde in der Grundschule Jugendmusikspiele. Wie heißt das? Jugend. Bundesjugendspiele. Genau. Das war's. Ich guck gerade mal. Ich habe den Screenshot noch irgendwo mit dem Schlafguru. Connect. Genau, es wurde mir als Push-Meldung um 6.09 Uhr morgens geschickt, du hast die Auszeichnung Schlafguru erhalten. Keine Ahnung, warum.
Weil und dadurch bist du wach geworden und hättest eigentlich noch weiter.
Ja, ich hätte eigentlich meinen Schlafguru, ich kann mal gucken, was ich am 30.10. denn so gemacht habe, dass das wirklich so eklatant war, aber also das finde ich, ich will nicht sagen lustig, aber das sind so Sachen wie, die ich unterhalten finde vielleicht. Und aber auch so der ganze andere Kram finde ich interessant. Also so zum Beispiel dieser, man darf das vielleicht auch nicht erst nach einer Woche oder zwei Wochen bewerten, sondern einfach mal sagen, okay, wie sieht das aus? Gibt es da so Tendenzen nach einem Monat oder nach längeren Phasen? Und ich habe da Spaß dran. Muss, ne, also das Geld ist nicht wenig, das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, ne, aber ich fand das jetzt, oder ich finde das für die Uhr jetzt auch noch gerechtfertigt. Vielleicht muss man mal kurz, oder wenn man mal der aktuelle Preis bei Garmin liegt bei dir, ich weiß es gar nicht genau.
39.
39, ja, aber das ist ja auch eine Ultra oder so, kostet ja auch das in diesen Dimensionen, ne? Oder noch mehr.
Die ist sogar ein bisschen billiger.
Ja.
Die kostet 900. Aber
die Kategorie ist die gleiche und es ist ja auch von dem, was sie leisten, ungefähr gleich. Bei mir lag ich bei 449. Ich glaube, die gab es damals für 400. Das war sowas, was ich auch noch gerade vor mir vertreten kann. Reiche kurz nach, Schlafguru. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube, ich habe einfach im Monat sehr, sehr viel geschlafen. Weil ich habe es auch am letzten Tag des Monats bekommen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich bin sehr stolz drauf.
Ja, das merkt man. allerdings, ich meine, okay, man kann vielleicht die beiden Uhren, also jetzt so eine Garmin und eine Apple Watch auch nicht richtig vergleichen. Die Apple Watch ist halt mehr Smartwatch und die Garmin ist mehr Fitnesswatch. Aber ich muss sagen, also bei den Apple Watches, das, was ich da am Anfang, gut, da spielt man viel mehr herum, startet die ein oder andere App. Aber am Ende des Tages ist das alles viel zu klein und umständlich. Auch, man kann ja auch mit der Uhr theoretisch telefonieren. Wie oft habe ich das wirklich gemacht? Kann ich an einer Hand abzählen. von daher, also, naja, okay, ist natürlich jetzt individuell. Bei mir zählte das mal mit diesen Fitnesswerten, dass das mal irgendwie analysiert wird und dass man auch irgendwas macht mit diesen Daten, die da so ja, gesammelt werden, und da ist die Garmin einfach für besser geeignet.
Ja, aber dafür gibt es halt ja auch verschiedene Dinge, die, also ne, dafür gibt es ja auch verschiedene Anbieter von solchen Geschichten und auch bei Garmin oder, na okay, bei Apple gibt es jetzt nicht so viele verschiedene, aber dafür gibt es halt auch verschiedene Arten von diesen Uhren. Ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich bin auch, beschreue es nicht im Moment.
Ja. Vor allen Dingen das Skurrile an der Apple Watch fand ich auch immer, die wenn ich die Uhr auf hatte, wenn ich Rad gefahren bin, dann ist die Restkapazität von der Batterie noch viel schneller gesunken. Also ich weiß nicht, was sie dann da gemacht hat im Hintergrund. Vielleicht hat die einfach irgendwie Probleme, Radfahren zu erkennen. Aber also da war die Uhr ratzfatz leer. Und gerade beim Radfahren, ne? Also ich konnte, wenn ich irgendwelche längeren Touren geplant hatte, konnte ich die gar nicht auftun. Weil wofür? Die ist ja eh nach 3-4 Stunden leer.
Okay, ja, das ist von,
ja, sehr skurril. Vielleicht hat das ja jemand anders auch noch, ich weiß es nicht.
Nö, also das hat, es ist ja auch so, dass so Radfahrten zum Beispiel automatisch erkannt werden dann, ne? Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann habe ich abends, ist das zumindest bei mir so im Newsfeed des Tages irgendwie so mit drin. Das wird jetzt nicht irgendwie als Training mit eingeplant, aber es wird dann so beim Stressfaktor zum Beispiel, am meisten bin ich gestresst, wenn ich morgens und mittags zur Arbeit fahre, oder morgens abends hin und zurück. Größter Stressfaktor. Wochenende, Familie, boah, Stress ist höher als bei der Arbeit. Puh,
ja.
Und solche Sachen einfach, die lustig sind. Aber, ja. Also, wir sind davon sehr angetan jetzt in dem, in den letzten, ja, wann hast du die gekauft? Das war kurz.
Das war Mitte Oktober.
Ja, ich glaube so 3-4 Wochen, nachdem ich nur so Gutes berichtet hatte, auch über die Akkulaufzeit. Und ja, man muss doch nicht so viel ausgeben, ne? Es gibt auch so eine Forerunner oder ich habe mir relativ lange und viel Gedanken gemacht, was jetzt für mich das Richtige ist. Und ich glaube, das muss man dann auch, also man betrachtet uns damit auch nicht als Spezialisten dafür. Ja, die lange geguckt und dann das gefunden.
Ja.
Ja. Du hast deine Kette gewachsen noch.
Ja, stimmt. Auch noch ein nettes Thema. Kettenwachsen. Also das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal von gehört, dass das diverse Vorteile haben soll gegenüber konventionell Ölen. Und ja, kann ich so bestätigen. Es gibt auch Vorteile. Es gibt natürlich auch Nachteile. Also ja, ich fange mal bei den Nachteilen an. Also erstmal, man muss das Ganze natürlich vorbereiten.
Ja.
Man muss erstmal alles entfetten, also den ganzen Antrieb, also Kurbel, ich habe die ganze Kurbel abgebaut und dann die Kassette mühselig reinigen. Bei den modernen Kassetten kannst du ja auch nicht mehr irgendwie so Ritzel für Ritzel darunter nehmen. Also zumindest ist das bei dem Rad, ich habe das jetzt hier bei einer Kamper EK-Schaltung gemacht und die Kassette hinten besteht nur aus zwei Teilen. Das heißt, du musst dann irgendwie gucken, wie du da zwischen die einzelnen Ritzel kommst.
Aber hast du das wirklich so dezidiert? Also, das ist wirklich komplett alles mit Entfetter eingeschmiert und Zahnbürste und weiß der Geier was, oder wie?
Ja, Hans, also gut durchlüfteter Raum empfiehlt sich auf jeden Fall, weil diese Chemikalien, die man benutzt, die dampfen schon ganz schön was aus. Also was heißt Chemikalien? Ich habe da jetzt Waschbenzin verwendet, weil gibt's einfach total günstig im Baumarkt und macht genau das auch, was es hier soll, also entfernt Fett. Und dann ja Handschuhe anziehen, ne? Und dann bist du da erstmal so 2-3 Stunden zugange, bis du den ganzen Fett darunter hast. Vor allen Dingen die Kette, die habe ich dann in Waschbenzin eingelegt und es brauchte dann auch so 2-3 Behandlungen, bis die wirklich komplett fettfrei war. Ich meine, wenn man das dann regelmäßig macht, dann empfiehlt sich da vielleicht noch so ein Ultraschallgerät, wo man dann die Kette reinlegen kann und halt auch mit Waschbenzin oder ähnlichen Substanzen. Bremsenreiniger geht zum Beispiel auch. Und ja, dann also mit Ultraschallbad, da wird so glaube ich noch ein bisschen besser fettfreier, aber naja, also es hat jetzt hier eigentlich alles schon gereicht und ja, das ist dann halt so die Vorarbeit und ja, wenn man dann alles wieder zusammengebaut hat, dann kann man erstmal, da gibt's ja schon diverse Anbieter, die hier so so Flüssigwachs anbieten. Und ich habe mich da jetzt für Optimize entschieden. Das ist ja so ein deutscher Anbieter. Das ist so ein Jungunternehmer. Ich habe da letztens ein YouTube-Video von denen gesehen. Vielleicht, ich suche mal den Link raus, dann können wir das auch mal. Also recht sympathisch, ne? Der macht das irgendwie alles so von zu Hause aus. Mhm. Diese Kettenwachse bietet da auch verschiedene Preisklassen an. Da gibt's dann noch einen mit Graphen. Ob man das jetzt unbedingt braucht, ist natürlich eine andere Frage. Aber der kostet dann nochmal ein bisschen mehr. Ja, und dann kriegt man auf jeden Fall so ein kleines Fläschchen, so ähnlich wie so eine kleine Ölflasche. Und dann träufelt man das auf die Kette, lässt es 8 Stunden einwirken. Also ich habe das dann irgendwie abends gemacht, damit ich da morgens mal direkt mit los kann zur Arbeit. Und
das ist jetzt Optimax, das ist okay. Hm? Ja, ich sehe die
Frage. Ja, Optimize, genau. Ich habe mich echt gewundert dann am nächsten Morgen, weil erstmal die Kette hat sich kaum bewegt. Aber das ist wohl am Anfang normal, weil dieser Wachs, der bringt da halt so ein bisschen Stabilität rein. Aber nachdem man dann einmal die Kette so umgedreht, also einmal eine Umdrehung gemacht hat, dann lockert sich das Ganze. Und das Interessante ist dann, diese Geräusche, die von der Kette ausgehen, die gibt's irgendwie nicht mehr. Das ist irgendwie alles total leise. Der ganze Antrieb, der macht viel weniger Geräusche. Und es fühlt sich auch viel smoother an. Ja, und das Tolle ist natürlich, man kann noch so lange durch irgendeinen Regen fahren, die Kette bleibt sauber. Also da ist wirklich die Kette, die Kassette, sieht einfach total sauber aus. Und das ist schon echt eine tolle Sache. Also
wie viel würdest du sagen, ist der zeitliche Aufwand, den du betrieben hast, jetzt vor der ersten Fahrt oder wie viel Zeit, jetzt mal Recherche außen vor gelassen, aber wie viel musstest du an Zeit investieren, bevor du losfahren konntest?
Ja, ich habe so einen halben Nachmittag im Keller verbracht und habe da die Teile entfettet. Und ja, du musst halt diese Schaltwerksröllchen, ne? Das musst du reinigen. Also die werden natürlich nach wie vor gefettet, aber nur da, wo die halt ihr Lager haben, diese Schaltwerksröllchen, ne? Aber halt oben die Ritzel, die sollten halt schon fettfrei sein, damit kein Fett mehr an die Kette kommt. Ja, das geht ja relativ schnell. Die Kassette dauert dann auch nochmal so, weiß ich nicht, eine Stunde und dann die Kette. Das hat dann ein bisschen länger gedauert, so 1 bis 2 Stunden. Aber ja, muss man sich halt Zeit für nehmen, ne? Und dann in Ruhe machen. Und mittlerweile gibt es übrigens auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das schon auf der Website von Optimize gibt, der Hersteller Optimize, der hat davon bei YouTube erzählt, dass der in Zusammenarbeit mit so einem Kettenhersteller vorgewachste Ketten zum Verkauf anbieten will. Und da gibt's auch noch einen Gutscheincode.
Das mit dem die Kette jetzt abmachen und zu wachsen, da würde ich jetzt Optimize, ich hab's nie von gehört, Wachs. Da sehe ich ja das geringere Problem. Also den Schritt, den finde ich völlig in Ordnung. Mir macht das halt ein bisschen Sorge, dass man sozusagen vorher, ne, die komplette Kurbel reinigen, komplette Schaltwerkröllchen und das Ganze ausbauen und reinigen, die Kassette reinigen und so weiter.
Ja, das muss er halt einmal machen.
Ja. Aber dann halt diesen halben Tag zu investieren, da ist mir da leider Gottes oft genug meine Zeit zu schade für. Das klingt jetzt blöd, aber wenn du sagst, das rentiert sich über die Dauer.
Ja, es rentiert sich, wie gesagt, weil alles sauber bleibt und weil die Sachen auch länger halten. Also ich habe es jetzt noch nicht komplett ausprobieren können, dazu fahre ich noch nicht lange genug mit Wachs, aber die Sachen, die sollen schon erheblich länger halten. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil das war ja auch so für mich der Auslöser, weil diese blöde IK-Kassette, die kostet irgendwie 180 Schleifen und da gibt's auch noch keine Fremdanbieter. Und deswegen hoffe ich mir auf jeden Fall da eine längere Laufzeit. Und dann rechnet sich für mich auch irgendwie dieser Aufwand. Vor allem, ja, ja, ich habe das ja, wenn du, also ich bin mir ziemlich sicher, es hat deswegen bei mir so lange gedauert, weil ich das das erste Mal gemacht habe. Wenn man sowas öfter macht, dann
Ein Arbeitskollege von mir macht das auch regelmäßig. Also, und wie oft denkst du, musst du jetzt nachwachsen?
Ja, das ist, also das ist ganz interessant. Also man hört das an der Kette. Die fängt dann nämlich so an zu schleifen. Also das ist so ein bisschen so ein Quietschgeräusch. Mhm. Und dann weiß man, also es hört sich anders an wie jetzt so eine ungeölte Kette. Mhm. Aber ja gut, dann weiß man, jetzt muss man wieder ein bisschen Wachs drauf.
Und das kannst du dann aber wie Öl normal aufbringen.
Genau, das wird einfach so einmal aufgeträufelt. Mhm. So wie du ein Öl auf der Kette träufelst und dann ja, lässt es aber am besten über Nacht stehen, weil das ist ja am Anfang so flüssig und es soll dann erst einmal fest werden und dann entfaltet das erst so die richtige Wirkung. Es gibt halt noch so ein paar Besonderheiten, die man beachten muss. Zum Beispiel nach einer Regenfahrt sollte man die Kette einmal durch einen trockenen Lappen ziehen, damit die halt nicht mehr nass ist und vielleicht dann auch einmal nachwachsen. Und dann gibt es auch noch so ein paar Sachen, zum Beispiel, man braucht sich nicht darüber wundern, dass dann teilweise an der Kette Rost zu sehen ist, also so ein bisschen, so klein wenig Flugrost, das ist nicht weiter schlimm, das ist einfach so, das liegt daran halt, weil da kein Öl mehr ist und wenn man die aber dann wieder durch einen trockenen Lappen zieht und dann neu wächst, dann ist das auch alles wieder weg.
Und was mich noch, also wäre denn eigentlich dann der richtigste Zeitpunkt dafür, wenn man ein neues Rad bekommt?
Würde ich schon sagen, klar. Weil dann ist das
erspare ich mir die ganze Putzerei, ne?
Ja, genau.
Oder ist es einfacher, die initiale Reinigung ist ja deutlich einfacher dann.
Also, ja, klar, da ist ja dann, musst dich ja nicht mit irgendwie Dreck rumschlagen. Bei mir war das so, das ganze Rad war eh total verdreckt. Ich hätte das eh putzen müssen und zwar ziemlich aufwendig, weil ich das schon länger nicht mehr gemacht hatte bei dem Rad und dann, ja, bin ich halt direkt den nächsten Schritt gegangen und hab das entfettet.
Ja, okay, dann macht das ja noch mehr Sinn, das dann in dem einen Aufwasch zu machen. Ja, interessant, also ich befürchte, ich glaube, ich meine, dass ich zu faul dazu bin. Sagen wir, wie es ist. Aber
also, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie ein Rad, vor allen Dingen dieser Kostenpunkt, wie gesagt, das war halt bei mir noch so ausschlaggebend, ne? Also, weil diese ganzen Camper-Komponenten so teuer sind. Also jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine Shimano 105 dran hätte oder irgendwie sowas, dann weiß ich auch nicht, ob ich da den Aufwand treiben würde. Aber ich finde es ganz interessant, das an einem Rad mal jetzt hier zu testen und zu gucken, wie das so ist.
Ja, Vergleich. Ja, total. Ja.
Vor allen Dingen, ich habe das jetzt bei dem Rad gemacht, mit dem ich immer zur Arbeit fahre und da stehen immer einige Räder und das ist schon irgendwie skurril. Das ist das einzige Rad, das halt einen komplett sauberen Antrieb hat. Mhm. Und vor allen Dingen, du kannst die Kette ja auch anfassen, ne? Da ist kein Öl, da ist keine Schmiere, auch wenn du da mit einem Bein dran kommst, du hast keine schwarzen Spuren an den Waden, so wie man das sonst immer kennt. Das ist schon echt, muss man sich erstmal umgewöhnen, aber im positiven Sinne.
Ja, aber wenn das funktioniert, also ich bin auch gespannt. Also ich werde mir das hier mal auf Wiedervorlage für die nächste Folge legen. Oder für die nächsten Folgen, würde ich sagen. Weil wenn du es jetzt für uns probiert hast, dann dann brauche ich es nicht ausprobieren. Ne? Sag mal, wie es ist.
Ja, also es ist auch nicht für jeden was. Also zum Beispiel wenn man da jetzt extrem lange Strecken mitfahren will, also keine Ahnung, so eine Weltumrundung oder auch irgendwie zum Nordkap oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dann ist es wohl nicht so geeignet.
Okay. Sagen Sie warum?
Weil, weiß ich jetzt nicht, ich weiß nur das. Wir müssen dieses Video verlinken von dem Hersteller von Optimize. Der hat das nämlich da alles erzählt. Und falls jemand interessiert, ich suche den Link raus dann.
Ja, das wäre da. Ja, da machen wir das doch. Ne? Also ich gucke mir das jetzt mal an. Mach du das mal vor. Ich gucke dann, ob ich das nachmache. Für mich wäre jetzt der Zeitpunkt, ein neues Rad zu bekommen, dann vielleicht das, wo ich als allererst. Aber ich tue mich damit schwer, erstmal alles, weißt du, ein sauberes neues Rad, die Kette rauszunehmen und erstmal das ganze Öl rauszuziehen. Das hatte der Tom, Markus ja auch schon mal beschrieben. Weiß ich nicht.
Ja, kann ich schon.
Aber ich warte jetzt erstmal ab, was dabei so passiert. Und wenn du dann in einem Jahr immer noch sagst, das ist das Beste seit geschnitten Brot, dann kann man ja immer noch darüber nachdenken, ob man das machen soll. Ja.
Genau.
Ja, ich bin gespannt. Aber danke, dass du das ausprobierst. Also für uns. wollen wir es nicht. Ja. Was haben wir noch? Hast du Lager kaputt gemacht direkt gerade? Also keine Sendung, ohne dass du was kaputt gemacht hast?
Ja, wie gesagt, das Rad war halt extrem dreckig. Also ich musste das reinigen und ich musste die Kurbel ausbauen, weil da irgendwie Knackgeräusche waren im Tretlagerbereich und habe ich halt die Kurbel ausgebaut, alles gereinigt, wollte es wieder zusammenziehen und dann waren da so komische Ringe, die wenn man den Ring von der Seite, also es war so ein ganz platter
Was
Ring.
Was war das für eine Kurbelfläche, wenn du das noch sagen magst?
Ja, auch diese EK-Gruppe, Kamper EK-Kurbel. Und da waren da so Ringe dabei, die, also so eine Stärke von, weiß ich nicht, 0,5 Millimeter. Und die waren so wellenförmig, wenn man die sich von der Seite angeguckt hat. Ja, den habe ich halt wieder an dieselbe Position beim Zusammenbau habe ich den Ring wieder dahin getan, wo er hin sollte, aber scheinbar ist er irgendwie so leicht verrutscht und dann ziehe ich halt die Kurbel an mit den empfohlenen Newtonmetern, irgendwie 45 Newtonmeter und dann macht er das schon bei 20 Newtonmeter irgendwie so ein komisches Knackgeräusch. Da habe ich mir nichts weiter bei gedacht, habe weiter angezogen, damit ich auch ja auf diese 45 komme. Ja, und dann hat es auf einmal richtig laut Knack gemacht und dann habe ich halt die Kurbel wieder ausgebaut und dann hat sich dieser wellenförmige Ring irgendwie so unglücklich verschoben. Der war halt nicht an der richtigen Position, dass sich das Lager von einem Kurbelarm, das wurde irgendwie komplett gesprengt. Also du siehst vielleicht das Foto gerade, das ist auf jeden Fall so eine richtig schöne Kante in diesem Lager und das kommt nur von diesen komischen mega dünnen Ring.
Okay.
Ja, was man mit Kraft nicht alles erreichen kann.
Ja, man kann ganz viel kaputt machen.
Genau, und dann muss ich erstmal gucken, wo ich hier diese Lager bekomme als Ersatzteil. Und glücklicherweise gibt es hier in der Nähe in Waltrop, da gibt es so einen Radsportladen. Kamper. Der hatte das.
Kamper hat ja jetzt auch nicht jeder immer vor Ort in ausreichender Menge lagernd.
Ja, genau.
War schwanger. Das war
auch der Einzige, der es hier in der Nähe hatte, dann habe ich auch am selben Tag noch das Ganze entfetten können.
Ja, immerhin das. Ja, krass.
Ja.
Also, aber falsch gemacht, muss man doch dann so ehrlich so sagen.
Ja, im Nachhinein hätte ich schwören können, dass ich da die nötige Sorgfalt habe walten lassen, aber irgendwie hat es scheinbar doch nicht gereicht. Naja.
Dabei bist du ja eigentlich jemand, der so alles immer gut wenn das mir passiert wäre, ne? Im Sinne von, du machst ja schon mehr kaputt, aber du bist sorgfältig und machst die Sachen kaputt und ich bin unsorgfältig und mach weniger kaputt. Irgendwie ist das ja auch ungerecht. Das ist eigentlich gemein. Naja, vielleicht baue ich auch einfach weniger auseinander und zusammen. Das mag vielleicht auch ein Grund dafür sein.
Ja.
Ah, du hast mir gerade was geschickt hier, alles klar.
Ja, das ist, ich habe den Link gefunden zu diesen Optimize.
Ja, werde ich schon dann noch. Muss mal gucken. Am Wochenende werde ich wahrscheinlich die Folge dann veröffentlichen, dann haben wir es noch. Ja, und als letztes haben wir noch, zwei Sachen. Ich wollte hier noch was du eben meintest, mit Motivation, was bei der Garmin dir hilft. Ne, dass das so Pläne angeben. Ich habe mich ja jetzt mal auf was ganz was anderes gestürzt. Hatte das vor längerem schon mal gemacht, hat es überhaupt nicht geklappt. Ich habe mir so einen Swift-Trainingsplan angefangen.
Ah, okay, diese Swift Academy oder wie das
heißt? Nee, das ist ja was anderes. So einen einfachen, bei Swift gibt es ja so, was weiß ich, wie viele Trainingspläne einfach, ne, wo du so aussuchen kannst, so und so viele Wochen und ich guck mal, ob es Swift, meiner heißt, das sag ich gleich. Da gibt es halt einfache Trainingspläne, da kannst du dann auch so ein bisschen daran orientieren, wie viel Zeit hat man pro Woche. Und wie lange soll der Trainingsplan gehen im Sinne von, also wie viele Wochen, ne, du kannst ja hier, es gibt 3037 Workouts, okay, Und Trainingspläne, ne, gibt es dann so auch einige und da kann man dann aussuchen, okay, welches Ziel hat man. Ich bin da jetzt, wie ich bei solchen Sachen immer bin, ziemlich naiv dran gegangen und habe einfach gesagt, okay, ich mache jetzt hier einfach mal irgend so einen und habe mir dann einen ausgesucht, der jetzt nicht nur 3 Wochen geht, sondern ich dachte mir, machst du mal was Längeres. Da ich für die kommende Saison auch nicht so, also bis auf die eben angesprochenen Ziele noch nicht so richtig irgendwas habe, war ich jetzt auch so, okay, ja, mal schauen. Und ne, gibt dann solche so Back to Fitness, fand ich dann jetzt für mich doch ein bisschen traurig. Da habe ich mich dann noch nicht wiedergefunden. Dann gab es so, was kam denn hier noch? Dirt Destroyer.
Dirt Destroyer.
Ja, habe ich mich total gesehen, aber
martialische, ne?
Ja, total. Und dann konnte man auch so auswählen nach diesen Stress. Es gibt so Stresspunkte, die man, also wie schwierig das ist oder wie, ne? Diese Stresspunkte sind halt so ein Indikator, wie schwierig das ist. Und da habe ich dann natürlich auch in die Vollen gegriffen, sehe ich gerade, ohne dass ich es wollte. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir einfach irgendeinen rausgenommen dann, ohne groß nachzudenken. Und er hieß beim Build Me Up. Also boah, klang für mich auch so, als ja, könnte passen. Das sind dann 52 Trainingseinheiten.
Wow.
In 13 Wochen.
13 Wochen, du bist ja ganz schön lang.
Ja, ich nehme ja sowas auch nicht immer so hundertprozentig ernst. Also ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Wenn ich jetzt in Woche 7 merke, ich gehe am Stock und ich habe keinen Bock mehr, dann ist das halt so. Aber im Moment motiviert mich das noch ganz schön. Es sind immer so unterschiedlich zwischen 4, 3, 5 Einheiten pro Woche. Also 1, 2, 3 Wochen, 4 Wochen mit 5 Einheiten und mal zwischendurch 2 mit 3 Einheiten, ansonsten immer 4. Ja, und ich gucke das, also ne, wir sind beides ja Familienmenschen, das ist natürlich dann immer eine Schwierigkeit mit dem Organisieren und arbeiten müssen wir auch noch, wann, wo, wie, aber ich kriege das irgendwie so, diese 4 Einheiten kriege ich dann irgendwie so Freitag, Samstag, Sonntag gut weg und dann nochmal eine unter der Woche. Also quasi Wochenende Dreierblock und dann, wie es mit den 5er-Wochen aussehen wird, da weiß ich auch noch nicht so genau. Muss ich mal schauen. Die sind auch noch so um Weihnachten rum. Aber mach das ruhig. Also es gibt auch deutlich kürzere als diese 13 Wochen, ne? So ein 4-Wochen-Plan oder was gibt's hier noch? 4, 13, 8, 7, 4, 4, 8, 6. Also ich, so von der Länge der Pläne ist da halt alles Mögliche mit dabei. Ne? Auch so 4 Workouts. 7 Wochen, also gibt Verschiedenes. Ne? Und im Moment macht mir das echt Spaß. Also ich wette mit dir, beim nächsten Mal werde ich sagen, ich habe es abgebrochen, keinen Bock mehr gehabt. Aber ja, ist halt so ein FTP-Bilder. Wir tun so, ich merke, dass mir so Einheiten mit hohen Trittfrequenzen überhaupt keinen Spaß machen. Also so alles 105, 110, 115.
Das ist echt hart.
Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Bin ich einfach nicht der Typ für. Aber ziehe ich durch und habe bis jetzt auch, ich muss morgen eine Einheit, dann habe ich die ersten 2 Wochen vorbei, was jetzt immer von 13 Wochen nicht so viel ist. Aber bis jetzt geht es ganz gut.
Ja, schön.
Hast du sowas mal bei Swift einen Trainingsplan gemacht? Hast du versucht?
Nee, also ich pick mir da immer gerne ein Workout raus. Keine Ahnung, FTP-Test oder sowas. Aber irgendwie so einen Trainingsplan habe ich mir noch gar nicht angeguckt.
Also ist halt auch immer so, dass man sagen kann, okay, ne, also erstmal diese Stresspunkte, das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen, ne, pro Woche, also so viel pro Woche im Schnitt, wie schwierig so ein Plan ist, ne? Also so ein Back-to-Fitness, der ist ja auch 12 Wochen, sehe ich gerade. Aber der scheint mir dann, ja, doch, also den bräuchten wir zwar jetzt, glaube ich, nicht anfangen mit 2 Einheiten und 125 Minuten die Woche, das fährst du ja am Tag, ne, aber da sind schon auch welche bei, die ich für durchaus anspruchsvoll halte, also meiner ist jetzt mit 396 Punkten relativ weit vorne, war auch ziemlich idiotisch für mir so eins auszusuchen dann, ja, ich glaube, wenn ich das hier so richtig betrachte, habe ich den schwierigsten mir ausgepickt, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja, aber ne, gibt jetzt auch so Fondo. Ich glaube, man muss sich auch vielleicht, sollte sich vielleicht mal so kurz durchlesen, wofür die immer stehen, was die planen, wohin es gehen soll. Aber ich fand jetzt so Build Me Up, also mach mich ein bisschen fitter, kann ich schaden und mal gucken, was das dann so bringt.
Und seit wie vielen Wochen machst du das jetzt?
Ich bin jetzt Ende der 2. Woche. Ich habe dummerweise an einem Freitag angefangen, deswegen ist immer Freitag für mich der Wochenstart. Okay. Finde ich aber andererseits auch gar nicht so schlecht, weil dann kann ich Freitag, Samstag, Sonntag die drei Tage irgendwie, das sind immer Einheiten zwischen, ich sag mal, eine war mal eine halbe Stunde, aber ansonsten ist es eine Stunde bis zwei Stunden. Das ist am Wochenende, lässt sich das dann auch eher mal realisieren. Mhm. Ne? Und das heißt, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag die drei Einheiten und dann meistens, ich habe jetzt noch vor, am Mittwoch mal, sonst hätte ich heute, ich merke auch, meine Beine sind heute ganz okay, hätte ich heute noch fahren können, also ja, diese vierer Wochen gehen noch ganz gut. Also ich weiß auch, nach 13 Wochen werde ich dann so langsam 13 Wochen lang jede Woche vier Einheiten, das wird auch ein bisschen viel. Ich hatte eigentlich auch vor, die Festival 500 zu fahren dieses Jahr mal, weil unsere Weihnachtsfeierlichkeiten anders sind als sonst die Jahre davor es waren. Aber habe jetzt überlegt, okay, dafür müsste ich wahrscheinlich diesen Plan irgendwie unterbrechen oder abbrechen. Mhm. Oder kriege ich das da integriert? Weiß ich auch nicht, glaube eher nicht. Muss ich mal gucken.
Ja, wie ist das überhaupt, wenn du mal einen Trainingstag ausfallen lässt? Gibt es da irgendwie so eine Flexibilität?
Ja, ja, du kannst, also du hast, ich habe quasi jetzt eine Woche Zeit. Also Freitag fängt meine Woche 3 an. Ich kann ja mal gucken, was nächste Woche ansteht. Freitag steht Woche 3 an. Die besteht aus einer Einheit von 125 Minuten, einer Einheit von 102 Minuten, einer Einheit von einer, was habe ich gesagt? Nee, Quatsch. Ich glaube, also 1,25 ist die erste Einheit, dann eine Stunde die zweite, also so zwei Minuten unterschlage ich jetzt einfach mal. Dann nochmal eine Stunde und dann eine Stunde 45.
Okay.
Also diese vier Einheiten habe ich und die muss ich in der Woche absolvieren. Also, und die Tage kann ich mir dann aussuchen. Und ich glaube auch, zumindest habe ich das gelesen, ob stimmt, weiß ich nicht. Ich mache es aber, die Reihenfolge kann ich frei auswählen. Das heißt, ich mache es meistens so, dass ich freitags, wenn ich relativ früh Feierabend habe, dass ich dann direkt mich draufsetze und die härteste Einheit der Woche fahre, dann habe ich die schon mal weg. Ja. Und sollte ich mal innerhalb von, ich weiß es nicht genau, weil es bis jetzt noch nicht passiert ist, aber sollte ich mal innerhalb von einer Woche eine Einheit nicht schaffen, warum auch immer, ich weiß nicht, ob es da noch so Nachholmöglichkeiten gibt oder ob ich dann einfach in der nächsten Woche dann mit dem Plan weitermache. Wie ich mich kenne, wenn ich zwei, drei Einheiten verpasst habe, wenn das passieren sollte, dann gebe ich eh auf und sage, nee, habe ich keinen Bock auf die Scheiße, bin ich zu scheiße für, bin ich zu schlecht, ich bin zu schlecht, das habe ich nicht verdient und würde dann abbrechen. Aber noch ist das ja alles so im Rahmen. Also bis jetzt habe ich noch nicht eine Einheit verpasst, von zugegebenermaßen auch erst 8 oder 7. Aber mal gucken. Also morgen bin ich, das werde ich auch hinkriegen.
Da, dafür wäre ja dann diese Strava Pro-Mitgliedschaft gut. Dann könntest du nämlich in ja jetzt verbleibenden 11 Wochen, also am Ende könntest du ja dann sehen, wie sich deine Fitness entwickelt hat. Ob die dann
aber,
ja, nach den 13 Wochen wirklich nach oben gegangen ist.
Ja, aber das kann ich doch auch so, oder? Kann ich das nicht? Ja,
du kannst das auch mit deiner Garmin-Uhr sehen.
Ich dachte sogar bei Strava, weil ich habe doch da die Möglichkeit in meinem Profil, also da wird ja jetzt nicht diese Kurve angezeigt, aber da wird doch dieser Fitnesspunkt oder so, ne? So
ja, es gibt so einen Fitnesswert, ja. Und
da wird dann
aber. Ja, genau, da wird nur so eine oberflächliche Grafik angezeigt. Und sobald du draufklickst, wird dir erstmal diese Pro-Mitgliedschaft offeriert.
Genau, aber wenn ich mir diese, wo finde ich das denn? Ich finde das komischerweise auf der Webseite nicht. Ach hier, analysiere deine Leistung, wäre Mitglied. Ich glaube, in der App, auf der Webseite konnte ich das gar nicht sehen. Und da habe ich einfach mir gestern den Wert mal notiert. Also ich bin dann einfach reingegangen und dann hat er mir angezeigt, glaube ich, okay, dein Fitnesswert ist jetzt, ist peinlich, hat er geschrieben. Und dann habe ich mir den Wert einfach in die Trainingseinheit von gestern eingetragen. Warte mal, wo ist der denn hier? Genau, Fitness erhöht. Ne? Dann steht da dann nur Punkte plus 1, Fitnesspunktzahl, boah, ist das klein geschrieben, Fitnesspunktzahl 31, glaube ich, kann das sein? Ist schlecht, ne? Schlecht.
Puh, kann ich jetzt gar nicht beurteilen.
Ach, danke, das ist sehr charmant von dir. aber die 31 habe ich dann genommen und einfach bei Garmin, klar muss man das händisch machen, bei Garmin ins Training eingetragen, aber wenn ich das jetzt noch ein paar Mal mache oder wenn ich da eine Entwicklung sehe, dann ist es ja auch schön. Also da bin ich jetzt einigermaßen. Dafür 75 Euro zu zahlen, nur für den Wert, das ist mir dann doch nicht so wichtig.
Ja, es ist schon ein happiger Preis. Ja,
auf jeden Fall. Ja, das wollte ich auch noch kurz erzählt haben, also Motivation durch den Winter zu kommen. Ich muss mal gucken, falls ich das schaffen, oder da denke ich drüber nach, wenn ich dann soweit bin. Da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, falls es kommen sollte.
Vielleicht noch eine Kleinigkeit, hast du gesehen, dass man jetzt auch Swift jährlich bezahlen kann? Ah, ja,
genau, 10 Monate zum Preis von 12, umgekehrt, genau. 12 von 10, ja.
Bietet sich natürlich nur für die an, die eh ihre Mitgliedschaft das ganze Jahr über durchlaufen lassen.
Eben, ja. Für die ist das natürlich genial, ne? Aber wenn ich glaube, ich hatte es im vergangenen Jahren immer so, dass ich so im Mai ausgestiegen bin und dann im August wieder eingestiegen bin. Bin ich aber auch nicht sicher. Müsste ich auch mal kurz in meinen Strava-Daten mal unter den Trainings nachgucken, unter meine Aktivitäten. Habe ich so gefühlt und also es lohnt sich nur für Leute, die wirklich, ja, also steigst du 3 Monate aus, dann lohnt es sich schon nicht mehr. Ne? Und ich glaube, ich behaupte jetzt fast so diese 3 Monate, also obwohl ich sehe, hier gerade im Juni war ich dabei, ja, dann wird es wahrscheinlich doch durchgelaufen sein. Nee, dann habe ich hier schon eine ganze, ach nee, ja. Ich glaube, ich habe 2 Monate ausgesetzt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch durchlaufen lassen können und wäre gleich rausgekommen. Ja. Ach so, hier noch ganz schnell. Raw, sagt ihr das was? Raw, die Klamotten oder Cycling Community Köln?
Wow, R-A-W?
Nee, R-O-A-R. Oder nee, mit Doppel-O? Nee. Raw Cycling, ich glaube Doppel-O, Raw Cycling. Nee, mit Doppel-A, sowas. R-O-A-A-R. Ist so eine offene Cycling-Community aus Köln, nennen sich. Die haben auch was zu tun mit Ryzen, glaube ich. Machen auch so ein bisschen Klamotten. Hab das Konzept dahinter nicht so ganz durchblickt, ehrlich gesagt. Mit denen bin ich letztens bei der Ausfahrt mit dabei gefahren, mit dabei gewesen. Oder bin zufällig, du musst dich vorher so anmelden. Mhm. Und da war ich zu spät. Und dann bin ich, aber die hatten die Strecke veröffentlicht und dann bin ich zufällig auf der gleichen Strecke gefahren und bin nur eine halbe Stunde vorher gestartet. War ein Riesenzufall. Und dann, schließlich an, habe ich gemacht und das war dann ganz nett. Also als Gastfahrer war auch der Herr Zabel-Rick mit dabei. Ja. Und die machen ganz schöne Strecken auch. Also ich bin von den Strecken dieses Jahr viele nachgefahren, weil passte nicht immer zu den Veranstaltungen, aber die Strecken werden angeboten und da hatte ich sehr viel Spaß mit diesen Strecken dieses Jahr. Also guckt ruhig mal auf der Seite von Raw, und auch dort dann verlinkt das Komoot-Profil mit den Strecken, die da hinterlegt sind. Die machen Gutes da.
Für alle, die aus Köln kommen, interessant.
Genau, aus unserem Kölner Umland, ja. Und du hattest noch eine traurige Meldung? Ich weiß gar nicht, ob die traurig ist oder wie schlimm es um sie steht.
Ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert. Meldung, die geisterte ja, wann war das hier? 4. November habe ich das hier ins Board geschrieben, dass Rafa irgendwie 12 Millionen Pound Marketing Value oder was ist das in den letzten 6 Jahren verloren hat?
Nicht Marketing, die haben einfach miese gemacht. 12 Millionen.
Ja, genau, nicht Marketing, hat nichts mit Marketing zu tun. Genau, die haben rote Zahlen geschrieben.
Ja, also 2 Millionen Verlust im Jahr. Ich glaube, dass ich glaube, die ehemaligen Besitzer gehören zu den Menschen, die es genau richtig gemacht haben und haben sie halt zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Ne? Wer das nicht mehr erinnert, Rafa wurde ja ich weiß gar nicht mehr genau, vor wie vielen Jahren, aber irgendwann an die Söhne des Walmart-Gründers verkauft, der auch so ein bisschen im Cycling-Biss drin war oder wohl sein wollte zumindest. Also alles richtig gemacht vielleicht. Fragezeichen, ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, früher waren die alternativlos, das ist ja Blödsinn. Also Castelli gab es auch schon oder hochwertige Sachen gab es ja immer. Aber dieser Markt von hochwertigen stylischen Fahrradsachen ist halt immer breiter aufgefächert worden. Ne? Also heute.
Ja, das ist es halt. Ne? Also hochwertig, wie du schon sagtest, auch Asos und sowas. Ne? Das gab es ja schon immer.
Asos, Castelli und Rafa waren so die, wo man, sag ich mal, vor 15 Jahren oder 20 Jahren vielleicht dann. Gibt es Rafa schon 20 Jahre? Weiß ich nicht genau, aber. Naja, lass es dann mal 15 Jahre gewesen sein. Ne? Das waren so die High-End, dann funktionales Vagore vielleicht noch dann da und so weiter und so fort. Aber wen gibt's da heute alles noch? Ne? Also wenn ich jetzt, da kannst du ja, ich habe durch Zufall letztens einen Newsletter bekommen von einer Firma, ich komme nicht auf den Namen, Cytec, glaube ich, oder Cytec. die Polster herstellen. Also die machen die Polster für Fahrradhosen und hatten da, also ist jetzt auch keine geheime Information, gibt es auf deren Seite eine Übersicht über alle Elastic Interface, so hießen die, weiß ich nicht mehr. Ah, egal, wurscht, komme ich nicht drauf. Doch, die waren es. Und da gab es eine Übersicht an Firmen, die deren Polster verbauen. Ne? Also nichts, wirklich nichts Geheimes. Und wenn man da mal so in die Liste geguckt hat, für wen die alles das machen, da ist mir fast, also ne, da, das war so nicht das, nicht nur das so, ich komme jetzt, finde jetzt leider die Seite nicht mehr, verdammt Axt. Aber da waren schon viele große bei und dann fielen mir immer noch, sagen wir mal, so zwei Handvoll ein, die man sonst auch noch tragen würde oder tragen könnte. Und da war man schon, also wie soll man sagen, ne? Also ob es jetzt ein Café de Cyclista war, Asos und auch so ganz viele kleinere Namen noch, die man gar nicht so unbedingt kannte. Mhm. Ich gucke jetzt mal. Nee, ich finde es nicht. Schade, schade, schade. Elastic Interface war es zumindest. Mal schauen.
Ja, ich meine, was ja eigentlich gut ist, der Markt wird halt immer größer in diesem Bereich, also stylische, hochwertige Radklamotten. Aber ja, für den einen Hersteller kann es dann, wenn der dann nicht weiter mit Innovationen den Markt irgendwie bereichert, dann wird es halt irgendwie eng. Also, ja. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen will, dass da bei Rafa irgendwie gar nichts mehr kommt, aber so teilweise, was die jetzt hier so an neuen Designs, also ich kriege immer diesen E-Mail-Newsletter von denen und diese neuen Designs teilweise, also da finde ich schon echt merkwürdig. Also da bin ich auf jeden Fall nicht derjenige, der sagt, wow, das sieht so geil aus, das muss ich unbedingt haben.
Hm, ja,
da sind oft irgendwelche Batik-Looks oder irgendwie.
Ja, das wird ja was stehen, das glaube ich schon, dass das
wäre. Ja, oder hier dieses von Festive 500, ich glaube, das war von 2022, dieses Jersey, das wie so ein Trockenhandtuch aussah, mit diesen, also es ist total strange.
Ja, ne, man versucht sich dann ja vielleicht auch nochmal bewusst von anderen abzuheben und ich weiß auch nicht, aber nein. Ich finde ja schön, dass es eine Vielfalt gibt, also und dass auch noch Marken, die in anderen Ländern, wie jetzt die in letzter Zeit, ich habe jetzt auch nochmal was von denen hier zum Test bekommen, von Veloccio, nachdem ich einen regeren Austausch hatte, dass solche Marken dann einfach aufkommen langsam, ne? Und vielleicht muss man auch sagen, okay, dass so eine Modemarke nach 20 Jahren dann vielleicht auch mal die Halbwertszeit erreicht hat. Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade auch rauszufinden, weil diese Übersicht, ich hätte sie so gerne gefunden und hätte sie geschickt, welche Firmen da alle von Elastic Interface. Vielleicht ist es einfach so, ne, dass man sagt, okay, jede Marke hat ihre Zeit. Andererseits, es gibt ja auch noch genug Marken, ne? Oh, was ist denn jetzt? Hörst du das?
Ich höre nichts, was meinst du?
Ja, es war gerade irgendwie, ging hier auf einmal was los. Ne, im Modebereich gibt es ja auch Marken, die haben schon Jahrzehnte überdauert, ne? Warum sonst das im Fahrradmarkt? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man auch mal, ne, also vielleicht machen die auch nicht die richtigen Marketing-Sachen oder geben in manche Richtung zu viel Geld aus. Also wäre diese Weste von mir jetzt nicht repariert worden, dann hätte ich mir vielleicht dann auch über kurz oder lang, weil ich diese wirklich sehr gerne mochte, eine neue gekauft, ne? Vielleicht. Aber andererseits, dieser Service macht den Laden ja auch aus, ne? Und ist etwas, weswegen man dann gerne vielleicht wieder zurückkommt. Man weiß es nicht genau. Aber war ich auch verblüfft, dass die also im Prinzip jedes Jahr 2 Millionen Pfund dann da in den Sand setzen. Ich glaube, das tut den Besitzer nicht besonders weh, diese Summe. Aber andererseits, ewig lange sich ein Hobby zu halten, wo man 2 Millionen jedes Jahr irgendwie reinschmeißt und es kommt nicht raus.
Naja,
auch nicht so cool. Nicht so. Weiß auch nicht. Nun ja, also hoffen wir, vielleicht schaffen die auch nochmal den Tunnel. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt morgen irgendwie dicht machen werden. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber.
Ja, aber es ist schon so eine negative Presse, die will, glaube ich, kein Unternehmen. Und
nee.
Ich überlege jetzt auch schon, was ich jetzt mit meinen ganzen Raffa-Klamotten mache. Kannst ja nichts mehr von anziehen.
Ah, Nee, aber guck mal, was man, the betting and loss from 22 accounts when the figure was. Ah nee, noch viel mehr ist das ja. Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich englische Geschäftszahlen vielleicht nicht der Richtige bin, um das alles zu interpretieren. Also wenn das hier steht, dann wären das 12 Millionen Pfund im vergangenen Jahr. A pre-tax loss of 12 million pounds.
Das repräsentiert ja genau, für das Jahr.
Ach so, krass, ich dachte, das für die letzten 6 Jahre. Also okay, die haben 6 Jahre Minus gemacht und im letzten Jahr 12 Millionen. Wow, das ist natürlich schon mal eine andere Ansage. Dann habe ich das falsch verstanden. Aber ey, siehst mal positiv, also 2020 haben sie 23,5 Millionen gemacht, Minus, und das Jahr davor 32 Millionen.
Echt?
Ist doch nur was.
Okay, also dann ist das natürlich
es wird
ja in den nächsten Jahren irgendwann wieder schwarze Zahlen geben.
Ja, es war kein Problem, alles easy. Nicht, das hier ist in dem Artikel von der Cycling Weekly. Also vielleicht müssen wir auch nochmal, also schön ist das alles nicht, und aber wenn die, ich sag mal, wenn die in den Jahren davor so viel, also 2017 wurden sie verkauft. Naja. Ich meine, die Fahrradindustrie, wir haben das ja jetzt gemerkt, ne? Was mit, wer war es denn? Brüggelmann und Fahrrad.de und so, da ist eh alles gerade sehr viel, sage ich mal vorsichtig, Bewegung drin, im Positiven und im Negativen. Muss man, glaube ich, eh mal schauen, was da los ist. Bergfreunde, ne, ist ja auch ein großer Shop und oder weiß gar nicht, was die alles machen. Das ist ja heute von Decathlon gekauft worden, wohl, wenn ich die Informationen richtig verstanden habe. Also es ist eh gerade viel los. Insofern, ja, bei Fahrrad.de kann man noch Christmas Deals für 70%. Weiß ich nicht, ob ich da im Moment auch einkaufen würde.
Zahlung nur noch bei Vorkasse?
Weiß ich, ist das so?
Nee,
das Kauf auf Rechnung. Kann ich Kauf auf Rechnung.
Ah, okay.
Dann ist das ja alles kein Problem.
Ja.
Aber weiß auch nicht, ne, andererseits, was kann einem denn schlimmstenfalls passieren? Also wenn ich jetzt auf Rechnung ein Fahrrad da kaufen würde, ich meine, in den meisten Fällen ist ja dann immer noch die Marke sozusagen dann bei einem Garantiefall, die da eintreten würde.
Ja, ja, klar, das ist kein Problem. Vorkasse ist halt so eine Sache.
Ja, da würde ich jetzt im Moment auch, glaube ich, von Abstand nehmen. Also das müsste ich nicht da versuchen oder würde ich nicht da versuchen.
Ja.
Naja, jetzt haben wir noch mit so einem schlechten Stimmungsding hier raus.
Das ist auch nicht das richtig ist, so. Das ist wir wirklich.
Naja,
das ist wirklich gucken. Ein Downer.
Ja.
Ach ja, vielleicht noch von Ulle gibt es jetzt eine neue.
Heute rausgekommen.
Heute rausgekommen. Auf Amazon Prime, wer sich das ansehen möchte. Ich habe mir dieses Interview von Ihnen angehört, was 2 Stunden geht beim Podcast. Hotel Matze.
Ja, kannte ich gar nicht, Hotel Matze. Was ist das? Wo kommt das her? Also, wer ist das?
Das ist irgend so ein, der hat mal in irgendeiner Band mitgespielt. Ich habe jetzt, mir ist der Name entfallen, aber schon relativ bekannt. Und ja, er macht jetzt halt im Podcast und interviewt diverse Menschen. Und
ist, aber warum ist Ulle da hingegangen? Also, welche Verbindung?
Ja, gut, der hat ja ein paar Interviews gegeben, aber halt ihm auch. Und diese längeren Interviews, ja gut, das ist, glaube ich, schon ein herausstechendes von der Länge her.
Und was hast du mitgenommen?
Also ich habe mitgenommen, dass ich Ulle verstehen kann. Also ich kann diese ganzen, auch dass er immer gesagt hat, er hat niemanden betrogen. Das war ja so seine Aussage immer, woran sich viele dann gebissen haben und ich kann es irgendwie, ich kann ihn mittlerweile gut verstehen und ich hab ihm vergeben.
Das ist natürlich das Wichtigste. Unser Kollege hier vom Velohome, der Thomas, war auch bei der Veranstaltung von Amazon in München. Also da so live vor Ort und hat mir noch ein Foto geschickt und so. Ich muss ihn mal fragen, ich kann mir vorstellen, dass das fast größer war, die Mutter von Marco Pantani zu treffen als den Ulle, aber da bin ich nicht ganz sicher. Weil er ja großer Pantani-Fan ist und er und ich den Herrn Ulrich schon ein paar Mal getroffen haben. Also was ist ein paar Mal? Ich glaube, 3 Mal. Insofern war das vielleicht weniger aufregend für ihn als die Mutter von Pantani. Aber ja, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe das Interview in der Zeit gelesen mit Lance Armstrong. Ich tue mich schwer damit, meine Meinung über Lance Armstrong zu ändern, aber ich glaube, ich muss es so langsam mal machen, weil er scheint ihm ja wirklich da sehr, sehr stark geholfen zu haben in seiner schlimmen Zeit. Aber ich kann es noch nicht beurteilen. Also ich will es mir mal angucken. Ich glaube, dass ich tief genug in der Materie drin war oder bin, dass es nicht die großen Überraschungen geben wird, kleine schon. Das hat mir zumindest auch schon der Thomas gesagt, der, glaube ich, bei der Veranstaltung da in München mehr gesehen hat schon. Mal abwarten. Also ich gucke es mir, bis zur nächsten Sendung haben wir uns auf jeden Fall beide geschaut. Der Thomas und ich, nee, Quatsch, ich weiß gar nicht, ob wir es bis zum nächsten Velo Race sehen, aber ich kann es mir gut vorstellen und dann kann ich dazu mal mehr sagen. Ich bin gespannt. Also habe mir heute nur die Texte von den vier, das sind ja vier Folgen, ne? 46, 47, 48 und 59 Minuten, so Anrisse der Texte angeschaut. Ja, es sind wohl viele Weggefährten auch dabei. André Korff, Nationaltrainer der Frauen, glaube ich, jetzt geworden, der ein guter Freund mit ihm war, den ich auch schon mal kurz zumindest gesprochen habe. Sind wir mal gespannt. Warten wir mal, was da kommt. Ich glaube, diese ganze Geschichte, ne, ich habe niemanden betrogen und so, was du jetzt ja auch, wo du jetzt sagst, das habe ich verstanden. Das wusste man damals, glaube ich, schon zu interpretieren von denen, die in der Materie mehr drin sind, ne, was das zu bedeuten hat.
Ja, vor allen Dingen jetzt auch im zeitlichen Verlauf sind ja ein paar Jahre vergangen, seitdem das passiert ist, dass er bei Telekom rausgeworfen wurde. Und zu, ja, damals fiel es natürlich schwer, sowas zu verstehen, aber mittlerweile mit dem Background ist es natürlich was anderes.
Ja, und die Argumentation, die ich auch irgendwo gelesen habe, so nach dem Motto, ich wollte jetzt, habe damals auch nichts gesagt, weil ich niemanden mit reinreißen wollte. Das ist halt typischer Charakterzug, glaube ich, von dem Herrn Ulrich da. Man möchte auch niemand anderen schaden.
Ja, das spielt für ihn halt einfach eine große Rolle. Er will halt niemand anderen schaden. Das muss man halt so hinnehmen. Er ist einfach so.
Ja, genau. Und das ist ja jetzt auch nicht grundsätzlich ein falscher Charakterzug. Ja. Ob man da nicht vielleicht auch hätte sagen können, ey Jungs, gut, ich habe gedopt, aber das ist jetzt mein Statement für mich und über andere rede ich nicht. Das hätte man ja auch sagen machen können.
Ja, klar. Ne, warum er sich dafür nicht entschieden hat, tja.
Ja, aber ne, hier auf dem Sofa vor dem Mikrofon zu sitzen und das zu sagen, wenn man nicht in dieser Situation gesteckt hat, vor allen Dingen mit dem Wissen, das Ulrich über andere dann auch hatte, das darf man sich nicht anmaßen zu beurteilen, finde ich. Oder kann man sich nicht, oder will ich nicht. Ob was andere wollen können sollen, das will ich gar nicht. Das sollen sie machen oder nicht. Aber ja, wir werden vielleicht ich hoffe bis zum nächsten Mal, oder bin ich fast sicher, habe ich es auch alles gesehen und dann können wir nochmal drüber sprechen.
Genau.
Ja, Velo Race auf jeden Fall. Gut, damit haben wir jetzt noch was Lustiges geschrieben. Ich nehme Uli ja immer noch übel, dass er da den Weltrekord im Rauchen mit den 999 Zigaretten, also weißt du, was für ein Lappen, dann hätte er die 1000 noch machen voll können. Dann machst du doch 1000, oder? Du fährst das auch nicht nach 599 Kilometern, steigst du nicht vom Rad.
Das ist echt eine wilde Story, aber okay. Da gibt's ja so ein paar Anekdoten über ihn, auch bei der Tour de France, wie er dann auf Lance Armstrong gewartet hat und so.
Ja, das wird mir
Zeit. Das schlägt alles in dieselbe Kerbe, finde ich.
Ja, also... Dass der da während der Tour de France mal abends sich auch ein bisschen Rotwein reingeschraubt hat, ne, das war ja auch bekannt. Also, ja. Und wenn ich in die Zeit zurückreisen wollen könnte, ne, dann wäre auch der Moment, wo er bei Till Schweiger auf dem Nachbargrundstück mal eben kurz aufräumen möchte, das wäre auch das Moment, wo ich gerne dabei gewesen wäre.
Ja, und ich hätte applaudiert, glaube ich. Ja,
auf jeden Fall. Also ich weiß, in welcher Ringecke ich gestanden hätte.
Ja, ich auch.
Okay, dann haben wir nur noch mal gelacht. Lieber Herr Timmer, herzlichen Dank. Ich wollte schon sagen, herzlichen Glückwunsch. herzlichen Dank für die schönen 2 Stunden Plauderei. Wir gehen jetzt mal ganz schnell ins Bettchen.
Ja.
Morgen ist wieder Training angesagt. Und allen anderen eine schöne Vorweihnachtszeit. Passt auf euch auf. Fahrt Fahrrad draußen drin oder wo auch immer. Bleibt gesund und habt eine gute Zeit mit euren Lieben. Tschüss.
Ja, wünsche ich auch. Bis dann. Ciao.